Hallo und herzlich willkommen bei der 6. Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Ja, 3 Wochen ist die letzte Ausgabe her, weil wir leider eine Woche aussetzen mussten. Es tut mir wirklich leid für alle Zuhörer und Fans, aber dafür ist meine Vorfreude für diese Sendung umso größer. Ich freue mich wirklich sehr, wieder hier zu sein. Und wir haben uns für diese Ausgabe wieder viel vorgenommen. Und zwar haben wir uns in dieser Ausgabe ein multimediales Kompott zurechtgeköchelt. Wir werden uns über Bücher unterhalten, wir werden uns über Videospiele unterhalten und natürlich auch Essen. Über die Matrix, ja. Und dafür habe ich mir heute 3 altbekannte Gäste aus der Sendung rausgepickt und eingeladen. Und zwar alle sind sie zum 3. Mal dabei, und zwar an der 1. Stelle wieder einmal die Cinematic Smash Sister. Anne-Kathrin, hallo.
Hallo, ich bin hier, um als Co-Jury-Mitglied Henning zu unterstützen und möglichst oft zu kommen, um mehr Punkte abzusagen für das große
toi,
Finale.
Toi.
Der Marathon-Ansatz.
An der 2. Stelle haben wir wieder Thomas Kohl. Wir hatten ja letzte Woche Thomas Laufersweiler. Wir haben 2 Thomasse, also zum Verständnis. Zum 3. Mal und wieder dabei Thomas Kohl. Hallo, Thomas.
Hallo.
Und Thomas ist der mit dem Creo.
Das ist genau. Team Creo ist zurück, kann man sagen. Ja.
Ihr seid doof.
Und an der dritten Und an der 3. Stelle haben wir einen, ja, ich glaube immer noch auch Tabellenführer zusammen mit Felix.
Nein, nicht alleine, genau, mit Felix zusammen.
Robert Baron, ja, unser hi. Baron ist zurück.
Also ich war schon sehr lange nicht dabei, ich hoffe, ich bin hier nicht eingerostet.
Aber du bist trotzdem Tabellenführer.
Ja, das sagt viel über die Leute, aus denen danach da waren.
Nein,
das ist ja ein Scherz.
Den Herbert hören, ich verstehe.
Naja gut, ihr merkt schon, es geht heiß her hier bei den Cinematic Smash Brothers. Ich trinke noch mal einen Schluck Wasser.
Ja, trink mal einen Schluck Wasser.
Meine Zunge ist noch ein bisschen taub. Ich würde sagen, die Zeit haben wir. Wer die Cinematic Smash Brothers noch nicht kennt, dieser Podcast ist kein klassischer Filmpodcast, in dem wir hier 2-3 Leute sich in ihrer eigenen Blase über einen Film auslassen. Nein, hier geht es heiß her. Wir werden wieder mal verschiedenste Filmfragen, 5 an der Zahl, die vorbereitet wurden von meinen Gästen, durchdiskutieren, und am Ende jeder Frage wird es einen Gewinner geben. Nach diesen 5 Fragen wird einer der 3 ausscheiden und es geht weiter mit den Blitzfragerunden, bis wir natürlich einen Komplettgewinner haben. Für die jeweilige Positionierung meiner Kandidaten gibt es verschiedene Punkte. Das ist noch eine Erneuerung seit der letzten Episode. Der 3. kriegt 1 Punkt, der 2. kriegt 2 Punkte und der 1. kriegt 3 Punkte.
Deswegen habe ich insgesamt schon 2 Punkte.
Richtig, warum? Das wird nämlich interessant, weil meine Langzeitplanung ist, am Ende des Jahres ein großes Finale zu feiern, in der alle gegeneinander antreten und je nach Tabellenposition müssen sie verschieden viele Kontrahenten besiegen.
Ich werde trainieren, wie bei Rocky in der Trainingsmontage.
Genau, das wird aber nochmal ein anderes Ding.
In der Hälfte.
Genau, das soll das Saisonfinale sozusagen sein.
Oh mein Gott, nice.
Okay. Also ihr merkt, die Langzeitplanung ist da und genau, das ist das Ziel sozusagen. Wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn ihr ihn unterstützen könnt, wollt, dann könnt ihr das auf vielen verschiedenen Ebenen machen. Ihr könnt uns Kommentare bei Twitter, bei Facebook, bei Soundcloud da lassen, aber natürlich auch bei iTunes mit ein paar Sternen, da freuen wir uns immer sehr. Und seit neuestem auch bei Patreon. Da findet man uns unter patreon.com/cinematicsmashbrothers. Und wenn ihr da auch ein paar Euros dalassen wollt, dann wird der Pokal für die Endrunde immer größer.
Oder auch Schmeckers oder Blamflags.
Genau. Ja. Sorry. Dann möchte ich noch ein paar, bevor es gleich losgeht, noch ein paar Grüße raussenden. Und zwar einmal an das Team von dem Filmpodcast der Pop Masterclass. Die haben uns neulich erwähnt und gelobt. Das ist ein ganz cooler Podcast, in dem es insgesamt um popkulturelle Phänomene geht. Und da wird auf verschiedene Medien eingegangen. Die beiden Herren machen das ganz gut. Da solltet ihr mal reinhören. Die gibt's bei Twitter und bei Facebook und wo man sowas findet. Pop Masterclass möchte ich kurz empfehlen. Und als zweites möchte ich noch einen Gruß ausrichten an die Abspanngucker. Die feiern nämlich gerade ihr einjähriges Podcast-Jubiläum. Und in ihrer Jubiläumsepisode haben sie nach meiner Nachfrage auch zugesagt, wenn sie mal in Berlin da sein sollten, hier mal mitzubetteln. Und hier noch einmal nachtragend, kommt bitte. Also wir warten hier auf euch.
Ja, sehr cool.
Wir knallen euch weg.
Wir knallen euch weg und herzlichen Glückwunsch.
Da ist so ein Arroganztag heute. Ne?
Hallo, hier ist heute Team Arrogant.
Nein, hier Anne, wir arrogant. Ganz fair her. Genau, und bevor es jetzt losgeht, Noch ein letzter Hinweis. Und zwar habe ich, ist schon angekündigt, mancher wird es schon wissen, ab diesem Podcast habe ich ein fetziges Soundboard mit dabei, mit dem ich ein paar coole Jingles und Sounds einbetten kann. Und das werdet ihr im Laufe der Sendung hören. Und das geht jetzt zum Beispiel los, denn wir fangen an.
Aufregend. Round
one. Fight. Genau, und in Runde 1 wollen wir uns einer der Fragen widmen, die wir hier stellen.
Was? Es gab Fragen?
Oh mein Gott. Verrücktes Konzept.
Meine Kandidaten haben sie ja vorbereitet. Und zwar möchte ich in meiner...
Oh, er guckt zu mir.
In der ersten Runde wissen, wer es nicht mitbekommen hat, es läuft gerade ein Film in den Kinos, der durchwachsen aufgenommen wurde, und zwar die Power Rangers.
Go, go, Power Rangers!
Ich hab die schon immer gehasst.
Ja. Und aufgrund dieses Revivals, das die Power Rangers feiern, möchte ich von euch wissen, welche Kinderserie der 90er sollte als nächstes fürs Kino als Realfilm umgesetzt werden? Und Anne fängt an.
Ich habe mir was super Tolles ausgedacht, und zwar ja, ich kann es einfach singen. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar.
Aber das war 80er.
Ein Glücksbärchen sein. 90er war tatsächlich auch nicht in der Frage gestanden.
Das ist schlimm, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Es war unserer Kindheit oder welche Kinderserie.
Dann, alles cool.
Ich genau. Auch, wie gesagt, deswegen bin ich hier, bleibe ich hier ganz cool.
Es ist sehr löblich, dass du von dir auf uns alle schließt und unsere Kindheit in den 90er.
Aber meine Kindheit war tatsächlich, also meine Kindheit war auch in den 90ern. Ja, in den 1890ern. Oh. Okay, genau. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, wie könnte das aussehen? Genau, und zwar denke ich an meinen Glücksbärchen-Realfilm tatsächlich nicht an einen Kinderfilm oder an, weiß ich nicht, eine Familienkomödie, sondern an eher einen dystopischen Sci-Fi-Film. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die Glücksbärchis als alte Serie der 80er wurde gegen 2050 in eine Hologramm-Lernspielart gebracht für Kinder. Genau, hatte dort auch ziemlich große Erfolge. Aber leider, wie es oft so ist in dystopischen Settings und Filmen, ist die Welt leider am Boden. Wir haben Krieg, der Kapitalismus hat die Welt zerstört. Nur dieses Glücksbärche-Programm, das läuft tatsächlich noch. Und jetzt haben wir diese Glücksbärche-Hologramme, die ja auch durch ihr, also es ist, glaube ich stelle mir das so vor, durch diese ganzen Neon-Pink Kinderfarben, dass das doch ganz schön krass aussieht in meinem düsteren Setting. Genau, die aber genau auch mittlerweile zu etwas künstlicher Intelligenz gekommen sind und jetzt da große Abenteuer erleben. Genau. Welcome to Glücksbärchis dystopisches Setting. Hier steht noch ein bisschen AI-mäßig.
Na, das geht los. Ich entschuldige mich jetzt hier natürlich noch mal ganz kurz. Ja, 90er, glaube ich, stand nur auf meinen Notizen. Das
nicht,
war nicht
angenommen.
Ich hatte so irritiert gerade, kein Ding.
Genau, das ist mein Fehler, schreibe ich mir auf meinen Zettel. Und mit Thomas geht es weiter.
Ja, ich fange auch an. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Hey. Brave Star. Ah.
Brave Star.
Genau
Brave
so.
Star. Können wir rechtlich überhaupt diese ganzen Sachen singen?
Solange wir singen, ist es, glaube ich, okay. Okay. Hoffe ich. Okay. Mein Notfalls haben wir eh keine Fair-Use-Sache in Deutschland, von daher. Ja, Brave Star war meiner Meinung nach schon ein relativ düsteres Setting, bietet sich daher an. Moderne Comic-Verfilmung. Wir haben halt auch schwere Themen wie Indianergenozid am Anfang. Wir haben halt die Siedler, die versuchen, neues Leben auf New Texas zu machen. Und wir haben halt durchtriebene, gaffgierige Bösewichte, die ihnen das Leben schwer machen. Und dann halt diesen Paragon, diesen scheinenden, leuchtenden, diese Verkörperung der Gerechtigkeit, Marshall Bravestar. Und natürlich seinen räudigen Hau-drauf-Kumpel 3030. Bisschen Buddy-Cop-Momente mit den beiden, hatte ich mir gedacht. Das Ganze modernes, also moderne Western sind ja schon relativ düster und dreckig geworden, siehe True Grit, Django Unchained und so weiter und so fort. Das dann mit einem Sci-Fi, in einem Sci-Fi-Setting zusammengepackt. Das Intro kann man, denke ich, auch nochmal richtig gut aufbauen. Ich habe quasi schon einen unfassbar coolen Trailer im Kopf mit eben der eben gesagten Szene, der eben gesagten Zeile im Anfang. Man kann anfangen, Comicbuchfilm mit der Origin-Story, das geht ganz gut. So fängt die Serie meiner Erinnerung nach auch an, dass wir halt gucken, wo Braves daherkommt. Das ist ja irgendwie einer der letzten beiden Weltraum-Indianer und so weiter und so fort. Wir haben für ein modernes Setting auch schon starke weibliche Charaktere. Wir hatten halt diese Richterin JB, die auch eine relativ prominente Rolle spielte. Dann halt auch im Rahmen von Deadpool, Fourth Wall Breaking, flapsiger Hauptcharakter. Wir haben halt, Bravestar ist zwar ein guter, aber Bravestar lässt sich halt auch von seinen anderen Charakteren in der Serie nicht viel sagen. Bricht halt auch ab und zu mal ein bisschen durch die vierte Wand, meistens eher zum Ende, in albernen He-Man-artigen Sprüchen, aber kann man ja auch einbauen wie Deadpool heutzutage. Ich denke, das macht sich als ein moderner Comicfilm ganz gut.
Kaufe ich. Nein, Spaß.
Nice. Kurze Nachfrage, singst du das Intro selbst auch ein dann?
Lieber nicht. Da gibt's Leute, die können das besser, die kriegen da Geld für. Und
dann. Ich hätte nämlich schon die Aufnahme. Aber weiter geht's mit Robert.
Ja, so gegenüber meinem Beispiel hört sich Bravestar eher wie Autorenkino an. Also tatsächlich He-Man und Masters of the Universe. Oh. Das bietet sich für mich total krass an. Man muss ja auch sagen, es ist seit Jahren schon eine Verfilmung im Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt fortgeschritten ist, ob da überhaupt noch was gemacht wird. Ich würde das aber unheimlich gerne detailgetreu, das heißt also vorlagengetreu als Film sehen, denn es gab ja bereits eine Verfilmung, glaube ich, von 1987 mit Dolph Lundgren. War okay für mich damals als Kind.
Als aber Kind war die fantastisch.
Die hat sich aber überhaupt nicht an die Vorlage gehalten, also an diese Zeichentrickserie oder diese dämliche Spielzeugreihe. Ne? Also ich würde gerne so eine Verfilmung haben ohne CGI, die wirklich mit Masken, Kostüm arbeitet oder sagen wir mal mit sehr wenig CGI, nur dort und eingesetzt.
CGI, der nicht so aussieht wie CGI.
Ja, und CGI, wo
so
man es nur dort...
So wie früher noch CGI per Hand gemacht
wurde. CGI, wo man es nur dort einsetzt, wo es nicht anders geht. Ne? Wo man dann sagt, okay, wo eine Maske geht, dann nimmt man eher eine Maske. Mhm. Weil ich finde, diese ganzen Charaktere, auch wie sie schon heißen, He-Man, Man-at-Arms,
Boss-Man.
Ja, es bietet sich einfach an für so einen richtig stumpfsinnigen, prolligen Film mit so einfachen Gut- und Böse-Mustern, der wirklich mit so Action total ohne Hirn besticht, aber halt eben charmant gemacht wie in den 80ern. Für so einen richtigen, ich wollte gerade sagen Männerabend, aber ich wollte jetzt wieder keine Feminismusdiskussion vom Zaun brechen. Kommt also sagen wir mal für so einen Menschenabend oder Filmabend, ne? Für so einen schönen Filmabend.
So einen schönen Tropenabend, richtig geil.
Ja, bestimmt auch Frauen, die auf so einem Quatsch stehen, genau. Jedenfalls, ich meine, es ist halt, wie ich schon gesagt habe, es hat stumpf sind, es sind Muskeln, es bietet sich an für Action. Und ich finde auch tatsächlich, es ist zwar nicht intelligent, aber ich finde diese Mischung aus Sci-Fi und Fantasy finde ich auch relativ originell. Man müsste halt einfach nur gucken, dass man diese Gratwanderung zwischen so Parodie, weil ich meine, heute würde man sowas nicht wirklich ernst nehmen können. Und ich finde es ziemlich schwierig, sowas heute zu machen, ohne dass es so abdriftet in so eine Expendables-Richtung, der mir schon zu sehr irgendwie Meta war, so ein bisschen zu sehr, wir verarschen uns jetzt selbst. Wenn man den Film natürlich bierernst macht, dann kann es genauso gut nach hinten losgehen. Also ich würde mir so einen Mittelweg zwischen beiden wünschen, wo man so ein bisschen drüber lachen kann, der Film sich aber ernst genug nimmt, dass man den halt selber auch noch halbwegs ernst nehmen kann. Bleibt natürlich die Hauptfrage, wer sollte He-Man spielen? Da habe ich lange drüber überlegt. Und ey, mir würde jetzt wirklich keiner so richtig einfangen. Vielleicht Wayne Johnson, der wäre so.
Vin Diesel mit einer Perücke.
Vin Diesel mit einer Prinz Eisenherz-Perücke wäre natürlich richtig.
Aber dann hast du ja deinen Trash-Faktor wieder.
Genau, die Prinz Eisenherz.
Bei den Outfits.
Aber ganz ehrlich, Leute, welcher von den heutigen Muskeldarstellern könnte eine Prinz Eisenherz Frisur oder Perücke tragen, ohne lächerlich auszusehen?
Das konnte schon in den 80ern keiner, der gezeichnet wurde. Also von daher.
Ich muss gerade an Conan denken, aber der hat auch eine
ähnliche Prinz Eisenherz. Der hat schon lange Haare gehabt. Der sah eher wie so ein Metalhead aus. Als wie ein Prinz Eisenherz-Typ. Jedenfalls, weil ich ja gesagt habe, detailgetreu und dann wäre es Prinz Eisenherz. Ja. Aber man könnte eigentlich ein bisschen davon abweichen. Das wäre jedenfalls mein Wunschfilm für eine Kinderserie als Verfilmung.
Dann bitteschön.
Also habt ihr jetzt ja beide euch anscheinend sehr geliebte Kinderserien rausgesucht, die aber beide ja eigentlich so eins zu eins weiter verfilmen, also halt neu verfilmen wollt. Also es geht um ein klassisches Reboot.
Eine Realverfilmung.
Also genau, eine Realverfilmung. Genau. Also klar, kann man machen, wenn die Grundlage da ist. Ich finde, bei dir, Robert, du hast dich quasi selber schon so ein bisschen ins Auskatapultiert, dass du gesagt hast, dass vieles, was damals irgendwie noch funktioniert, heute nicht mehr funktioniert. Dass es halt
ich habe nur gesagt, man müsste es anders darstellen, damit es funktioniert.
Ja, genau, aber dann ist halt die Frage, hast du halt dann so eine 1-zu-1-Übersetzung, die du halt auch irgendwie erwähnt hattest, die du gern hättest. Und ja, bei dir, Thomas, habe ich da ähnliche Anklänge gesehen, obwohl du auch gesagt hast, dass du quasi dir so eine Reihe auch tatsächlich vorstellen könntest. Ja, und jetzt hebe ich meine Kreativität hier nochmal in den Vordergrund. Ich weiß, das ist ein abgefahrenes Setting, aber ich glaube einfach, die Frage ist, lassen es die Glücksbärchen mit sich machen, aber auch gerade dieser Care-Bear-Charakter, dieses, okay, wir sind irgendwie die guten Geister von Kindern, von Menschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das verdammt abgefahren und auch so, ja, auch fast ein bisschen creepy und absurd werden könnte, wie dann diese Care-Bears, die irgendwie kehren wollen, halt in so einem krassen dystopischen Setting funktionieren. Ich würde das irgendwie gern sehen. Also vielleicht muss ich das selber mal pitchen.
Ich find's kreativ, ich würde es mir angucken. Aber ich muss sagen, also ich meine, ich finde so, also diese Art von Kreativität an sich ist erstmal was Gutes und ich würde mir das bei vielen anderen Filmen und Serien auch wünschen. Aber ich muss sagen, wenn es mir, wenn's bei mir wirklich eine Verfilmung von einer Kinderserie geht, dann muss ich die nicht unbedingt in lyncheske Gefilde abdriften
das
lassen.
Das stimmt, aber man immer.
Kann man. Ja, ich würde es aber nicht als negativen Aspekt herausstellen, wenn ich jetzt sage, ich will es detailgetreu haben. Weil, wie gesagt, es gab schon mal einen Versuch und der ist gescheitert und ich würde gerne sehen, wie man mit heutigen Mitteln, und das ist ja auch, da ist ja auch Kreativität vorausgesetzt, wenn man diese Gratwanderung zwischen lächerlich und ernst auch schafft. Das ist ja nicht so, dass das ein Selbstläufer ist.
Aber würdest du dir nicht wünschen, dass du da...
Hollywood das schafft oder nicht. Ne?
Und würdest du dir nicht wünschen, auch was zu verändern, auch quasi irgendwie zu interpretieren? Weil ich glaube, dass wenn ich bei einem... Ich habe die Begriffe vorher noch nachgeschaut. Reboot, Remake. Ich glaube, es ist ein Reboot, wenn man es neu interpretiert.
Nee, es ist eine Realverfilmung. Das ist für mich nicht zwangsläufig.
Okay, genau, ist es auch nicht. Ich glaube, deswegen haben wir alle auch recht unterschiedliche Antworten. Genau. Aber ich denke halt, dass gerade bei etwas, was irgendwie ja auch doch viele Klischees bedient, die man auch, also keine Ahnung, was du auch gesagt hast, so Muskeln und Fights und sowas, was ich auch super gern sehe tatsächlich selbst. Mhm. Aber ich meine, man kann ja auch überlegen, okay, kann so ein He-Man, muss das so ein Muskeltyp sein? He-Man ist ein Außerirdischer, oder?
Ich meine, naja, Moment, also
kann He-Man auch eine Frau sein? Ich weiß nicht, das finde ich schon interessant.
Nee, es gibt ja She-Ra. Ja, wir haben damals viele Mädchen She-Ra gemacht. Aber man muss auch dazu sagen, He-Man ist ja eigentlich Prince Adam. Ne? Und Prince Adam ist ein total schüchterner Typ, der so nicht klarkommt, der irgendwie...
Er ist ein schüchterner, zurückhaltender, riesiger Muskel. Typ,
so, ne? Das Muskel man nicht sieht, weil der halt normal angezogen ist. Ne? Und dann hebt er halt sein Schwert, sagt, normal. Beider macht von Castle Grayskull, ich habe die Kraft. Und plötzlich wird er zu He-Man. Das heißt, aus dem Weichei wird plötzlich so ein
Muskel. Fast so ein bisschen so ein Sailor Moon-Element. Ne?
Genau. Und man, so könnte damit, natürlich ein bisschen humorvoller spielen, je nachdem, wie man halt diese Diskrepanz zwischen He-Man und Prince Adam auch darstellt. Das wäre damals schon
wie
witzig.
Wie in den Superman-Verfilmungen mit dem Reeves, wo da halt auch diese eine berühmte Szene, wo Superman und Clark Kent quasi gleichzeitig
Szene. Das ist im Grunde genommen so eine Art Clark Kent und Superman. So, ne? Kann man schon so sagen. Und wie gesagt, diese weibliche Sache, ich weiß, dass du sie gerne einfühlst, finde ich auch absolut nachvollziehbar, aber die gibt's halt schon mit She-Ra.
Sagt doch auch keiner, dass man da nicht eine Trilogie draus
macht. Man könnte jetzt zum Beispiel auch She-Ra, dass sie ja zum Universum gehört, natürlich auch in die Verfilmung mit reinpacken. Hätte ich nichts dagegen. Ne?
Auf jeden
Fall. Hätte man auch moderne feministische Ansätze in dieser detailgetreuen Verfilmung drin.
Wir müssen ja eine Trilogie draus machen, von daher He-Man, She-Ra und dann noch ein düsteres Skeletor-Spin-Off.
Das hat halt die Kindheit von so vielen Leuten in den 80ern geprägt und ich finde, da ist einfach eine Verfilmung endlich mal an der Zeit, die vernünftig
ist. Warum so einen ernsten Titel für meine Glücksbärchen-Verfilmung?
Hat das noch einen Zugang für Leute, die die Serie damals nicht mitbekommen haben?
Nö, aber die Frage war ja, was würdet ihr euch wünschen?
Das ist jetzt nur die Überlegung für mich, weil das Problem sehe ich halt auch bei den Power Rangers. Hat das, ich meine, gut, die laufen seit immer und für immer wahrscheinlich, weil in Japan mehr produziert wird, hat das überhaupt einen Zugang?
Also ich würde tatsächlich einräumen, dass mein Beispiel hier am wenigsten bei Leuten funktioniert, die neu sind. Weil Annes Beispiel ist so kreativ, dass wenn man es richtig macht, würde es bei neuen Leuten funktionieren. Hier Bravestar hört sich sehr komplex an mit den ganzen Themen, die du da genannt hast. Ich habe es nie richtig geguckt. Und meins ist wirklich klassisches, prolliges 80er-Kino. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch bei Leuten funktioniert. Es ist ja nicht so, dass diese neuen Actionfilme, die in diese Richtung gehen, die so ein bisschen straighter und simpler sind, wie zum Beispiel Shootout mit Sylvester Stallone oder so, ne? Die kommen ja trotzdem eher auch ganz gut an. So. Mhm. Und ich glaube nicht ausschließlich bei Leuten jenseits der 40.
Es würde nicht reichen, um
finanziell. Grundsätzlich muss ich sagen, ich finde unsere drei Beispiele, ich würde die alle gucken. Ja.
Ja, ich glaube, ich müsste noch ein bisschen was zu Bravestar hören.
Ja.
Noch mehr?
Nee, nicht von dir.
Also, ich habe mir hier ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Du hattest ja gleich direkt was zu Native American-Problematiken gesagt und über sehr alte Themen, die auch, finde ich, auch irgendwie super wichtig sind. Ich dachte nur, okay, gut, würde ich das jetzt nochmal sehen wollen, auch dieses Western-Setting, was ich jetzt schon wirklich super oft gesehen habe.
Ja, aber hast du ein Sci-Fi-Western-Setting à la Firefly oft im Kino gesehen?
Ich mag kein Firefly.
What?
Nee, mag ich nicht. Aber ich bin Battlestar Galactica-Fan, deswegen. Und Star Trek. Battlestar Galactica, Star Trek, mag mich wieder. Danke. Okay.
Nee, das ist, ich hätte es jetzt nur, das hätte mich
hättest
halt,
nicht gedacht,
das
passt tatsächlich,
in die Reihe so.
Ich finde, ja, ich glaube schon, natürlich, es funktioniert auch irgendwie, finde ich, dieses,
es gab doch dieses Cowboys und Aliens.
Ich glaube, ich bräuchte ein bisschen mehr, wenn ich jetzt, ich versuche jetzt mal mir vorzustellen, ich will das dein Pitching kaufen, so. Irgendwie, was ich tatsächlich gut fand, war dieses, okay, man könnte mehr draus machen mit einer Origin Story und dann, aber sonst irgendwie, gut, Buddy Cop irgendwie, dann gibt's noch so einen räudigen sonst irgendwie, was ich gerade vergessen habe.
Einen räudigen sonst irgendwie? Bitte wie?
Und dann hast du halt so alte geschichtliche Grundthemen. Also, es reißt mich jetzt einfach noch nicht vom Hocker.
Naja, wir sind ja im Western-Klischee drin. Ja. Das ist ja das Western-Klischee. Aber wir haben, durch das Setting ist das ja dann nicht mehr das reine Western-Klischee.
Also, ich hätte das Problem, du hast sehr so diese ernsten Themen auch hervorgehoben, dass sie so drinne sind. Und da habe ich immer das Problem.
Es ist eine Zeichentrickserie, in der verdammt nochmal Kinder an Drogen sterben.
Ja, und aber das genau wird das thematisiert. Das ist aber so ein bisschen so auch mein, erwachsen. Das ist so ein bisschen mein, ja, ich weiß nicht, ob ich es erwachsen finde, so. Ja, das ist eben so ein bisschen mein Problem. Weil bei meinem Beispiel zum Beispiel habe ich ja ganz klar gesagt, es ist stummsinnig, plottig Action, so. Ne? Und bei deinem Beispiel jetzt bei Bravestar habe ich so ein bisschen das Problem, wenn man dann so diesen Blockbuster-Ansatz hat, so diese Unterhaltung und dann diese Themen drin hat, dann frage ich mich mal, wie tief behandelt man die? Das soll ja jetzt kein Drama
oberflächlich
werden.
Oberflächlich die Serie ist, behandelt
dann,
das ja auch nur
oberflächlich. Ja, dann finde ich es aber schon wieder krass, so eine Themen wie Drogen an Kinder oberflächlich zu behandeln. Ich weiß, ich kann nicht dann abschalten und mich unterhalten lassen? Oder will ich dann halt mehr? Frage, und dann frage ich mich,
warum das überhaupt
oder wie funktionieren halt diese Drogen in
das
diesem
Setting? Das ist jetzt nur, nee, hängt euch jetzt mal nicht an den Drogen auf, das war nur ein Beispiel
ja, oder an dem
für
Native American
erwachsene
Ding
Thematik. Halt, ne? Naja, das Native American Ding ist ja drin, weil unser Protagonist einfach mal einer der letzten ist.
Und das ist ein klassisches Western.
Und das ist ein klassisches Western-Ding. Ja, okay. Und dieses klassische Western-Ding in ein abgefucktes Sci-Fi-Ding zu bringen, das dann halt noch technisch schön umzusetzen. Ich finde das gut.
Ja, aber gibt's halt doch tatsächlich dann auch schon viel, ne?
Wo?
Auch wenn du,
viel,
ja.
Viel!
Naja, im Serienbereich schon. Du hast Cowboy Bebop, du hast, ja gut, du
ja,
hast
aber ich glaube, wir reden über aktuelle Realfilmsachen, ne?
Also ja, klar.
Wir bleiben jetzt mal bei Filmen. Fällt mir nichts ein. Fällt mir nichts ein.
Aber ich glaube, dieses rotzige Setting hast du schon öfter. Ich meine, du kannst auch hier, kannst hier Mad Max kannst du ansprechen. Das hat auch auch Western,
klar, aber das ist ja, okay. Nee, komm, jetzt mal nicht an den Haaren.
Ey, lass dabei.
Nur weil ich keine habe.
Aber wo du jetzt noch punkten könntest, Thomas, bei mir zumindest.
Stimmt, bedeutet ein Punkt für meine extra Haare hier?
Wer würde denn Bravestar spielen? Damit könntest du jetzt, glaube ich, bei mir zumindest noch ganz gut punkten. Argument, wenn
du bitte natürlich schön in die Schwachstellen. Was? Ich sag's nochmal. Schauspieler.
Welche Schwachstellen?
Naja, was weiß ich von Schauspieler? Ich kenne keine indianischen
dann sag
Schauspieler.
Mal, das ist, jetzt kriegst du von mir tatsächlich einen Pluspunkt.
Ich kenne keinen.
Kein Whitewashing auf jeden Fall auf Thomas'
keine.
Seite.
Ach so, wegen Whitewashing.
Johnny Depp spielt alle.
Oh Gott, der war doch Dings. War der nicht Tonto?
War er
Tonto?
Pierre Brice ist ja leider verstorben.
War Johnny Depp Tonto? Nee, war das richtig?
Ich glaube, wir haben Thomas gerade verloren.
Johnny Depp.
Er war doch bei Lone Ranger, der Indianer. War das nicht so? Oder
das ist doch Tonto.
Ja, ist der
glaube ich.
Kannst du nicht auch Dwayne Johnson nehmen? Der hat auch so gemacht.
Aber auch das ist tatsächlich wieder, wenn wir das jetzt super ernst nehmen, schon wieder schwierig, das ganze Ding umzusetzen. Auch einen großen Hollywood-Schinken damit zu machen, ohne halt irgendwie gerade diese Besetzung. Das stimmt schon. Ich finde es cool, dass du es sagst, dass du da niemanden kennst.
Fällt mir halt gerade keiner ein. Und ich würde jetzt ungern Dwayne The Rock Johnson rot angemalt haben.
Also ich stelle mir das unheimlich schwer vor, das als Realfilm umzusetzen. Das Einzige, was ich tatsächlich kenne, was in die Richtung geht, ist Cowboys vs. Aliens. So hieß er doch, glaube ich, ne? Mit hier, wie ist nochmal der Bond-Darsteller?
Der war lange auf Netflix und da wollte ich ihn gucken, aber war weg.
Und ich fand
du hast nichts verpasst.
Das hat für mich als Realfilm so schlecht funktioniert, dass ich mir damals schon vorgestellt habe, kann man sowas auch in cool machen? Was natürlich bei einem Anime oder einer Zeichentrickserie funktioniert. Ich sage das jetzt nicht, um jetzt ein Beispiel runterzumachen. Das ist einfach für mich jetzt eine Frage, geht das in cool als Realfilm? Frage ich mich bei Masters natürlich auch.
Geht definitiv, weil Cowboys vs. Aliens war unfassbar schlecht, technisch schlecht gemachte Verfilmung von einem relativ mittelmäßigen Comic. Also da haben wir schon mal unbrauchbares Ausgangsmaterial dann noch schlecht technisch umgesetzt. Konnte nichts draus werden. Aber es geht hier ja nicht um Cowboys vs. Aliens.
Ich glaube, bei einem Beispiel ist es einfach so, dass da am meisten offen ist. Ne? Ich meine, du einerseits ist es halt sehr kreativ, auf der anderen Seite kann man dich halt schlecht festnageln, wie das jetzt wird, weil du hast hier so viel offen gelassen mit diesem
kreativen
Ansatz.
Ich glaube, ist halt, es ist schon, es bringt halt dieses...
Wer spielt denn die Glücksbärchis?
Ja, ich würde die...
Ja, wie würdest du die umsetzen im Realfilm? Ne? Das ist so eine Sache.
Also ich würde CGI-Bärchen auf jeden Fall, aber ich glaube, dadurch, dass ich diesen Hologrammcharakter
habe... Sind die holographisch, nicht korporeal?
Genau, das möchte ich gerne. Und ich glaube, was ich halt interessant an meinem eigenen Pitch fand, ist einfach dieser Clash auch zwischen dieser dystopischen Welt und dann aber diesen Glücksbärchis eben, weil ja, keine Ahnung, klar, wenn man die Serie kennt, ich meine, es gibt ja, gab da ja tatsächlich auch einen Film dazu irgendwie. Ich weiß nicht, das war ein Fernsehfilm, war es ein Kinofilm? Ich glaube, es war sogar ein Kinofilm, ich weiß es nicht. Und gut, du hast natürlich klassisches, es gibt Kinder, denen geht's nicht so gut und dann kommen die Glücksbärches und helfen denen und am Ende geht's den Kindern besser. Also es ist natürlich irgendwie so ein bisschen Heldenreise, aber ich glaube halt einfach, dass du auch sowas auch in so einem dystopischen Setting haben könntest, aber einfach ein bisschen, ich mag diesen Twist, ich mag es irgendwie ein bisschen, wenn das dann ja so ein bisschen, ja, tatsächlich auch skurril, ernsthafter ist und genau, aber du trotzdem halt dieses Element hast, was, glaube ich, viele Leute abholen würde, die halt die Serie von früher kennen.
Mein Problem ist, du beschreibst die ganze Zeit nur Setting. Ja, was genau. passiert?
Genau, ja. Mich würde auch zum Beispiel auch der Grundton interessieren, weil der kommt für mich nicht wirklich durch so. Na, ne?
Düster und düster.
Ja, aber dann schon wieder mit diesem positiven.
Na, ich glaube, das Ding ist schon, der Grundton ist düster, aber natürlich hast du mit den Glücksbärchis, hast du auf der einen Seite, bringst du wahrscheinlich auch ein bisschen Humor rein. Nicht nur ja, wahrscheinlich.
Aber kann man das dann doch ernst nehmen, wenn der Grundton so düster ist, dann hast du Glücksbärchis mit einem riesigen
im Kopf Terminator und die CGI-Schlümpfe von vor ein paar Jahren.
Ich glaube, dass es funktioniert, weil es einfach, ich meine, ich habe ja als Beispiel so ein bisschen gesagt, musste an AI denken, hier mit, auch mit dieser Doctor Who-Sequenz so ein bisschen, dass du halt schon Relikte, es ist ja wie so ein Relikt aus einer vergangenen Zeit und ich glaube, dann funktionieren einfach auch oft Dinge, die nicht, die in einem anderen Setting, wo es halt selbstverständlich, also nicht funktionieren würden. Was passiert? Ich denke, du hast auf der einen Seite die klassischen Care Bear-Handlungen, dass sie halt vielleicht sogar in der Zukunft eingebaute Sensoren haben, um irgendwie rauszufinden, ob es vielleicht auch ja Kindern, Erwachsenen nicht gut geht und dass somit auf der einen Seite Menschen und Glücksbärchen zusammenkommen und vielleicht sich gemeinsam gegen eine große böse Macht stellen müssen und am Ende sterben alle, nein.
Ich finde jetzt die Idee ganz cool. Mir würde sogar so ein Panzlabyrinth-Ansatz da auch gefallen, ja. So, ne, dass es so, dass die glücksmäßig so stellvertretend für so eine Kinderwelt stehen, um sich von der Realität, von der harten Realität abzugrenzen, könnte man auch machen. Ja, okay.
So, ich würde die Runde.
Wir sind sehr klug.
K-L-U-K.
Ich fand eure Antworten schon. Alle sehr schön. Bei Robert hätte ich gerne noch gehört, wer den Orko spielt. Also Orko war ja mein Lieblingsfilm.
Ja, das ist natürlich ein Problem.
Und da bist du mit Kostüm, nämlich Kostüm war es ja auch immer.
Ja, das schwebt halt, ne? Also da müsste man wahrscheinlich einen CGI-Ansatz machen. Ich glaube, bei Orko.
Oder man kann Vaseline unter den so schmieren, wenn sieht das aus, ob das schwebt.
Ich glaube, bei Orko würde ich tatsächlich als CGI-Charakter machen, gut gemacht, aber da wäre es sehr wichtig, wer den spricht. Ne?
Ja, also das würde ich bei den Glücksbärchen tatsächlich aber auch sagen.
Ja, stimmt, natürlich.
Okay,
ja.
Aber zurück zum Urteil. Ja. Ja, ich muss leider sagen, für mich war als erstes leider He-Man raus. Und das lag einfach auch daran, dass Robert
Schiebung.
Den
nicht. Ja, damit bin ich da, ich muss es sagen.
Bis Robert leider irgendwann, also er hat ihn recht oberflächlich verkauft.
Das ist ja auch oberflächlich.
Von, ja, genau. Aber es kam von Anne die Kritik und auch von Thomas, glaube ich, an wen richtet sich das? Er hat das auf Power Rangers gerichtet. Das ist eins der Probleme, die gerade diese Realverfilmung haben der 90er, dass man gar nicht mehr weiß. Bei Turtles ist es ähnlich. An wen richtet sich das genau? Wer ist die Zielgruppe?
Das war nicht das Problem von diesen Filmen, die waren einfach schlecht gemacht. Also,
ja,
nicht die
aber,
Zielgruppe, meiner Meinung nach.
Das ist aber auch ein Problem.
Ja,
so,
okay.
Und das hat sich auch in He-Man, finde ich, so ein bisschen, wie du es verkauft hast, wiedergefunden. Da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Innovation gewünscht. Und die haben sich bei Anne und bei Thomas stärker wiedergefunden. Thomas hatte das starke Argument, dass er hier einen Plot ins Kino bringt, den es so noch nicht gab. Und diese Western-Geschichte wollte auch etwas ernster aufziehen. Das fand ich schon ganz interessant. Ich musste da genau auch an Cowboy Bebop denken. Und bei Anne, genau, war es diese verdammt abgedrehte Geschichte. Fand ich übrigens ganz witzig, Robert, dass du das gerade kritisiert hast als zu abgedreht. Du wolltest mal eine Dokumentation über Pikachu machen, in der Nintendo komplett
ist. Wir sind ja bei Smash Brothers, nicht bei Argumenten. Genau. Also nicht bei...
Robert's persönlich.
Ich muss ja gegenhalten.
Hinweis auf die erste Sendung. Also so. Ja, und so war ich so zwischen Thomas und Anne. Und ja... Am Ende kam es bei mir, ich fand beides wirklich sehr stark, ich fand die Idee noch sehr stark, dass du nicht whitewashed hast, war sehr gut, vielleicht.
Auf die Idee bin ich nicht mal gekommen. Aber ja, das ist ja eine Thematisierung heutzutage.
Ein richtiger Indianer, den würde ich sonst vielleicht noch vorschlagen, aber sonst weiß ich auch nicht viel. Oder den aus Fargo.
Weiß ich auch nicht.
Der war sehr gut.
Ja,
aus der Fargo-Serie, aus der zweiten Staffel.
Aus der zweite Staffel
habe ich gar nicht geguckt. Aber egal, am Ende hat für mich ein Argument überwiegt bei Anne, Und das war, was ich ein bisschen interessanter fand, dass sie diese Kombination geschlagen hat, dass sie ein Relikt aus der vergangenen Zeit sozusagen als Relikt dieser vergangenen Zeit, was in diesem Film immer der Fall ist, im Film selbst thematisiert. Also, dass es ein Medium von früher ist, das in dieser Dystopie eine neue Rolle einnimmt, fand ich ehrlich gesagt am interessantesten. Und deshalb geht für mich die erste Runde.
Aber es ist durchaus strittig, ob das dann
eine Verfilmung
Okay. Yay, yay, yay.
Das kann man sicherlich anders sehen.
Merkel kann man. Aber ich würde, glaube ich, meine Glücksbärchen.
Merke einfach das Gegenteil von dem machen, was es ist.
Ja. Aber
nein.
Also. So ist es. Und damit geht die erste Perle runter zu Anne.
Ich werde so einen total verstörenden Glücksbärchen-Film so mit 70 oder 80 so als alte, verkorkste, rauchende Frau.
Ich musste an zwei Sachen denken. Zum Beispiel Five Nights at Freddy's so ein bisschen. Da musste ich, kennt ihr das Video spielen mit diesen komischen Roboter-Teddys? Oder auch, ich weiß nicht, ob dieser Film hieß, mit Robin Wright, wo sie in dieser Zeichentrick-Welt landet. Ich weiß nicht,
oh, der ist sehr, sehr gut. Und der heißt...
Ja, von dem Walt Disney Regie machen. Ich weiß aber nicht genau.
Wie heißt er denn? The Council. Congress. Ja.
Aber das, stell dabei. Bein, das ist jetzt nicht einge...
oder an Ted.
Aber da muss ich egal. Naja, egal. Es geht weiter. Und wir kommen jetzt natürlich...
Round 2.
Genau, Round 2 geht los.
Sind die Dinger.
Und zwar, für Round 2 habe ich mir was überlegt. Und zwar, eigentlich können wir es schon nicht mehr machen, aber ich dachte, mir ist egal. Falls ihr es mitbekommen habt, es gab mal eine News, dass Fox überlegt, Matrix zu rebooten. Langsam, leider wurde die langsam als ja als Ente oder als, sie haben es zurückgezogen, entlarvt. Aber ich finde, es
leider.
Ja, leider für diese Sendung, weil ich finde die Frage super.
Okay.
Und jetzt denke ich, deshalb ist meine Frage, stellt euch vor, Fox ruft bei euch an und sagt, Anne, Thomas, Robert, ihr seid es, ihr dürft es so umsetzen, wie ihr wollt. Also, entwerft für mich das perfekte Matrix-Reboot-Pitch, das perfekte Matrix-Reboot und ja, Thomas fängt an.
So, Fox glaubt an die Franchise, also machen wir eine Trilogie draus. Bumm. Wir machen natürlich nach den unsäglichen Fortsetzungen des ersten Matrix-Films machen wir ein Reboot oder ein Prequel oder ein Preboot. Wir fangen an. Ein Preboot.
Geil. Nein.
Klingt gut.
Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat sich lustig
an. Es ist eine Mischung aus
Reboot und Prequel. Ja.
Geil, oder?
Voll schlau.
Ja, voll schlau.
KLUK, haben wir eben schon gesagt. Wir fangen da an, wo die Animatrix interessant wurde. Die zweite Renaissance, Krieg gegen die Maschinen. Ich stelle mir den ersten Teil wirklich vor. Wir sehen, wie die KI groß wird, wie das entsteht, wie die marktwirtschaftlichen Konsequenzen. Wir können das im ersten Film können wir so ein bisschen Blade Runner-mäßig an den Mordermittlungen, das ganze Schisma geht ja los, als das erste Mal ein Mensch von einer Maschine umgebracht wird, da kommt ja dann das große Problem. Das können wir halt so Blade Runner-mäßig machen. Wir verfolgen zum Beispiel den Menschen, der da die Ermittlungen macht im ersten Teil. Zeigen dann halt dazu, wie sich die Menschen gegen die Maschinen das erste Mal halt auf der Straße in Aufständen und so weiter auseinandersetzen, woraufhin es dann diesen Exodus gibt. Die Maschinen ziehen in die Stadt 01. Und so weiter und so fort. Erster Film endet dann mit den Ausschreitungen, mit den Riots. Geht halt die ganze Zeit wirklich Blade Runner-mäßig an den Ermittlungen um den Mord rum. Wir fangen dann halt den zweiten Film an mit dem Exodus und der Gründung dieser Stadt 01.
Wer gründet die Stadt 01?
Die Maschinen.
Okay.
Die Maschinen. Sie wurden halt von der Gesellschaft verstoßen und sammeln sich dann irgendwo im Nahen Osten. Es ist natürlich immer die Frage, wie viele Leute jetzt hier der Anwesenden die Animatrix-Dinger kennen. Wenn nicht, erzähle ich das kurz.
Ich kenne sie ja auch natürlich.
Natürlich.
Klar.
Sehr gut. Aber wir haben ja auch Hörer. Es müssen nicht nur die anwesenden Leute sein.
Ist jetzt einfach nur, um die Diskussion danach weiterführen zu können. Wo war ich? Genau. Kommt ja zu diesem Friedensangebot der Maschinen. Das machen wir auch noch im zweiten Teil. Der natürlich dann niedergeschlagen wird. Wer sich dran erinnert, die Maschinen stehen bei der UN und sagen hier, wir kriegen das schon irgendwie hin und die Leute prügeln drauf ein. So, der zweite Film. Genau, wir haben dann halt die ersten, wir haben dann diesen große zum düsteren zweiten Akt haben wir halt dieses Verprügeln der Botschafter und danach dann den ersten Kriegsanfang. Nicht zu viel Action, das machen wir für den dritten Teil. Der zweite Teil endet dann aber mit dem Start der Maschinen, die den Himmel verdunkeln, also der Flugzeuge. So, der dritte Teil wirklich ganz, ganz knallhart Action.
Ein Videopodcast würde euch da draußen sehr gut gefallen gerade.
Total Disaster, alle tot. Kampfszenen wie in Edge of Tomorrow, wirklich komplett das ganze CGI-Budget rausknallen, alles machen, was es gibt. Autsch! Teufel! Habe ich deswegen extra nicht gesagt. Halt auch wirklich gritty, fies mit den Szenen, wie halt Menschen aus ihren Anzügen rausgeschlotzt werden, zerstückelt. Der Anfang des ersten, die Leute halt in die Matrix einzuklinken und als Energiedinger zu missbrauchen, ist ja in der Animatrix schon sehr, sehr grafisch und brutal dargestellt. Und das würde ich mir für den dritten Teil auch wünschen. Und dann fieser Schnitt und dann den letzten Akt dieses dritten Films in den ersten Versionen der Matrix zeigen, wo halt wirklich alles paradiesisch und bunt und schön und wie es ja in der Matrix hieß, so die ersten Versionen wurden abgelehnt, weil alles zu gut war, das halt wirklich zu zeigen. Und dann die Post-Credit-Scene, wie der erste Glitch, der erste Chosen One, der erste Neo irgendwie wach wird. Bumm. Bunt. Vielleicht mit Anspielung an Keanu Reeves oder so. Ein CGI-verjüngten Keanu Reeves.
Robert.
Okay, meins geht jetzt wirklich in eine ganz andere Richtung, weil ich meine, das ist für mich halt alles, was ich jetzt gehört habe, sehr durchdacht, sehr epic, sehr auf Handlung, auf Geschichte aus. Ich muss sagen, dass ich kein Freund von diesen Rückwärtserklärungen bin. Ich mag die Star Wars Prequels nicht, ich mochte Rogue One aus dem Grunde auch nicht besonders. So, für mich muss
aber
die
sind alle gestorben und ich habe es nicht gecheckt. Du wärst mit mir im Kino, das ist sehr gelacht über mich. Ich habe nämlich noch mehr geweint.
Das Problem ist, es ging mir leider nicht wirklich nah.
Ja,
das
wahrscheinlich hast du es vorher mir einfach gecheckt.
Das hätte auch egal. Werbespot für eine Lebensversicherung sein können, wie die am Ende.
Ja, da meine ich auch immer so. Entschuldigung. Ja,
okay, na gut, wir zurück zum Thema. Jedenfalls Matrix. Also wie gesagt, bei Thomas sehr epic, sehr auf Geschichte bedacht. Ich muss sagen, dass mich Matrix 2 und 3 damals, also Reloaded und wie ist der dritte?
Revolution.
Genau. Der hat mich nicht nur genervt, weil sie einfach schlecht gemacht waren teilweise, vor allem der dritte, sondern mich auch genervt, weil für mich war es zu viel Geschichte. Ich fand, der erste Film war perfekt abgeschlossen am Ende, ja, wo er dann die Matrix kontrolliert. Und mir ging es eigentlich immer mehr um diese philosophische Frage der Wahrnehmung, ne? Was ist real, was ist nicht real, wo positioniere ich mich als Mensch und vor allem auch um die Frage, ihr kennt ja auch diese Steak-Szene, nicht? Ob man selber mit seiner eigenen kleinen Welt glücklich werden will und es einem ausreicht oder ob man eher darüber hinaus auch denkt und
mein Hirn sagt mir, das ist saftig und köstlich.
Genau, und das reicht mir, ne? Meine kleine Welt reicht mir, ich muss nicht wissen, was darüber hinaus passiert. Oder geht es mir eher darum, was darüber hinaus passiert? Sonst, ich finde, der Film macht das perfekt, es ist so Philosophie Light irgendwie, aber er zieht genau da den Schlussstrich, wo ich mir dachte, okay, wenn ihr es noch weiter treibt, wird's peinlich, wurde es ja dann auch.
Oh ja.
Und ich finde, für mich wäre ein perfektes Matrix gar kein Reboot. Ne? Also weil ich brauche das nicht so. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt mal die Frage und wie würde ich es aufziehen?
Das wollte ich gerade sagen, wir müssen erstmal, aber.
Genau, wir müssen aber, ist okay. Erstmal, ich würde das genauso wie Animatrix als Animationsfilm machen. Einfach für mich
sehr
auch,
schön.
Für mich auch aus dem Grund, weil ich finde, dass Keanu Reeves und vor allem auch Hugo Weaving als Agent Smith, die sind für mich noch zu sehr verwurzelt mit ihren Rollen. Ich könnte diese Figuren nicht mit anderen Schauspielern sehen wollen. Natürlich könnte man ein Reboot auch machen, wo die Figuren nicht vorkommen. Mm-hmm. Die sind mir aber für mich mit der Geschichte und mit dieser simplen philosophischen Aussage aber wirklich so verbunden. Und ich würde das als Reboot mit den Figuren als Animationsfilm machen. Gerne auch mit verschiedenen Stilen, was ja Animatrix auch macht, was ja zum Beispiel The Congress auch macht. Ne? Und bei mir würde es sich viel mehr um diese Frage, um diese philosophischen Fragen drehen. Ich würde das gar nicht so in diese Epicness-Geschichte drehen. Nicht, dass es jetzt schlecht ist, das ist ja auch eine Geschmacksfrage, aber ich würde viel mehr mit dem... Ist halt
ein komplett anderer Ansatz.
Genau, ich würde mit komplett anderer Ansatz, ja. Ich würde mit verschiedenen Grafikstilen spielen, ich würde mit verschiedenen Wahrnehmungsebenen spielen und vor allem, ich würde gerne mit dem Twist spielen, was am Ende letztendlich real ist und was nicht. Vielleicht ist ja tatsächlich die reale Welt virtuell und die Matrix real oder umgekehrt, vielleicht gibt es noch eine Ebene darüber. Ich würde
Boxes
wirklich so...
Boxes in Boxes.
Ich würde so Mindfuck, David Cronenberg, whatever Kram draus machen. Einfach sich möglichst kreativ austoben bei den Wahrnehmungsebenen und bei den Zeichenstilen. So, das wäre dann wahrscheinlich eher ein Kunstfilm, würde wahrscheinlich 10% der Leute interessieren, die sonst
Matrix mögen. Aber auf der Berlinale im Forum-Programm läuft das Ding bestimmt.
Und
Das
wäre meine Idee. Ich habe mir natürlich auch gemacht, ich meine, ich entziehe mich natürlich ein bisschen jetzt hier der Verantwortung, wenn ich einen Animationsfilm mache, weil ihr müsst es pitchen, eure Idee, und da kommen natürlich auch die Darsteller zum Tragen. Die habe ich natürlich bei den
Animationsfilmen nicht. Aber du hast Stimmen, die würde ich auch gerne wissen.
Ich habe Stimmen, und ich habe mir tatsächlich überlegt, ich liebe die Stimme von Christian Bale. Gerade wenn man sich den Endmonolog von American Psycho mal reinzieht, der ist unglaublich gut. Und ich finde von seiner Stimme, von der Betonung her, das wäre für mich ein guter Neo als Stimme. Und als Antagonist, es müsste nicht Agent Smith sein, aber als Antagonist würde ich super gerne Michael Ironside haben. Weil ich dessen Stimme auch göttlich finde. Wenn man sich mal die Splinter Cell-Spiele, seine Stimme anhört bei den Spielen oder auch bei Starship Troopers. Das wären für mich so als Protagonist und Antagonist perfekte Synchronsprecher.
Nur kurz zusammengefasst. Also deine Idee wäre ein Animationsreboot des bestehenden ersten Films.
Genau, aber mit neuen Twists. Es soll kein Remake sein. Es ist ein Reboot, ne? Ja.
Genau. Nur um es kurz festzuhalten, dass du dich nicht wie Thomas jetzt auf mehrere Filme beziehst, sondern auf einen.
Hat aber auch einen Grund,
es ist nur eine Verständnisfrage.
Genau, aber ich will dazu nochmal sagen, ich will nicht, dass man sich eine Tür offen hält für noch mehr Fortsetzungen, noch mehr Reboots. Deswegen würde ich es gerne als einen Film haben.
Ob sich auf den ersten Film bezieht. Das wollte ich nur aus Verständnis nachfragen, und Anne ist dran.
Okay.
Gut, wir hatten jetzt schon ein Preboot und ein Reboot. ich habe mich entschieden, ein klassisches Prequel mir auszudenken. Und zwar möchte ich gerne einen Film sehen, beziehungsweise würde ich gerne machen, was Thomas ja schon alles gut ausgeführt hat, was davor geschah, nämlich wie die Maschinen an die Macht gekommen sind, aber von der Seite der Maschinen. Und zwar möchte ich gerne, weil jede Medaille hat natürlich zwei Seiten und alles ist grau. Ich meine, die Grundprämisse von Matrix, auch warum die Maschinen sich aufgelehnt haben, ist, weil sie scheiße behandelt wurden. Ich musste da zum Beispiel auch an so ein Kammerspiel wie Ex Machina denken und habe mir auch gleich vorgestellt, wie sie dann, keine Ahnung, wie das dann losgeht. Dann hat man ja auch in Serien bei Battlestar Galactica mit den Zylonen hat man ja auch so Thematiken. Und genau, ich würde einfach gerne sehen, am Anfang habe ich auch tatsächlich darüber nachgedacht, zu sehen, aus der Seite der Maschinen, wie sie sich auflehnen, so einen klassischen Revolutionsfilm zu machen. Aber ich glaube, ich würde eigentlich lieber sehen die funktionierende Welt der Maschinen. Also eigentlich genau die Gegenseite zu dem ersten Matrix-Film. So, was passiert bei denen? Wie sehen die aus? Was machen die, was bewegt die? Weil ich sehe das gar nicht so, dass das ultimative Böse tatsächlich an. Ich meine, es wird halt im ersten Matrix-Film auf jeden Fall auch so gezeigt, aber im Endeffekt finde ich, es ist eine ziemlich logische, also eine sehr logische und auch zeitgemäße sanfte auch. Methode, auch zum Beispiel diese Menschen zu ernten und zu, also es ist ja, eigentlich ist es ethisch gar nicht so, klar, ne, kommt auf die Perspektive an, aber im Endeffekt. Ja, wir
machen das ja mit Tieren auch, ne?
Ja, genau, wir machen das mit Tieren auch, und noch dazu haben die Menschen eine geile Matrix, wo sie Steak haben, was nach Steak schmeckt, und im Endeffekt, genau, wo wie Robert schon gesagt hat, wo ziehst du die Ebenen? Und wie funktioniert der Mensch im Menschsein? Und da würde ich einfach gerne sehen, wie funktionieren Maschinen im Maschinensein? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch ein bis zwei KIs, fünf KIs, nein, weiß nicht.
Die sich für
Menschenrechte einsetzen oder die es halt kritisch hinterfragen.
Hippie-Maschinen. Sehr gut.
Genau, und ich habe mir jetzt ausnahmsweise auch mal was Gedanken über die Besetzung gemacht. Ich glaube, ich hätte ganz gern, ich hätte gern eine androgyne Besetzung. So, jetzt sind mir leider Schauspieler nicht eingefallen, die gerade besonders, also ich habe auch da gerade eben drüber nachgedacht. Ja, Keanu Reeves. Nee, ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, ja, eine Charlize Theron, da muss ich sofort dran denken, mit, keine Ahnung, auch in ihrer Mad Max-Rolle, das würde irgendwie gut passen, als nicht definiertes Geschlecht, so, dann musste ich auch an
hier Gwendolyn Christie. Ist das klassisch androgyn für
dich? Nee, also, überhaupt nicht, aber ich habe überlegt, wie man androgyn machen könnte.
Ah, okay.
Also, zum Beispiel hier, wie heißt sie, die ich sehr mag, Captain Phasma, Gwendolyn Christie, genau. Die könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich hätte halt einfach gern
Matthias Schweighöfer.
Ja, aber da hat man das ja schon als Beispiel. Ja. Ich hätte einfach gerne eine Besetzung, die so ein bisschen...
Matthias Schweighöfer und Gwendolyn Christie am selben Ort.
Ja, geil, stellt euch das vor. Die halt so ein bisschen ohne... ohne diese. Henning möchte gerne was loswerden.
Ich will ja nicht helfen, aber das eine könnte die Maschinenversion eines Menschen.
Oh, ja, wie cool.
Nice.
Ja.
Nice.
Der schlechtere Schauspieler dann.
Wir können auch alle an meiner Idee jetzt arbeiten und sie wirklich versuchen zu verkaufen. Krankig. Genau, das würde ich gerne sehen.
Dann bitteschön.
Achso, wir müssen noch was machen, ne?
Ich muss vor allen Dingen noch Schauspieler sagen. Das habe ich gerade fast vergessen. Ich hätte gern für den Inspektor einen Idris Elba oder, wenn wir ihn kriegen können, Will Smith à la iRobot, wobei der auch als wütender Polizeichef irgendwo reingeschmissen werden kann.
Weil er ja auch mal die Neo-Rolle abgelehnt hat, ne?
Idiot.
Hat er das? Ja, stimmt.
Will Smith hat
für Wild Wild West.
Oder haben wir nochmal Glück gehabt, ne?
Aber es gibt doch so einen catchy Song über den Wild Wild West, oder?
Und übrigens, Wild Wild West wäre ja nochmal ein Beispiel zu so einem Western.
Stimmt! Oh Gott, den hab ich Power
Swords. Ist aber nicht Science Fiction.
Naja, mit dieser Spinne und so.
Oh, Leute.
Ich glaube, ich fand den damals im Kino gar nicht so schlecht. Und der Song ist catchy. Meint ihr, dass Will Smith, hätte der einen catchy Matrix-Song gerappt für uns dann?
Ja, ja.
Ja, okay.
Mit vielen Yos und A's.
Ja, ich mag ja gerne Miami.
Und ganz
also,
ohne egal, sorry, wir schweifen schon wieder ab.
Zum Thema zurückzukommen, ja. Ich finde, bei Thomas ist mir ein bisschen zu viel Blade Runner drin, das ist ja auch einer meiner
Lieblingsfilme. Ist aber nur der erste Teil.
Ich weiß,
wir müssen an die Trilogie
aber mir ist es ein bisschen zu sehr angelehnt an einen großen Science-Fiction-Film, der auch ohne Frage super ist und einer meiner persönlichen Lieblingsfilme ist, aber ist das notwendig bei Matrix?
Ich habe nicht gesagt, dass wir den Blade Runner Plot machen. Ich habe nur gesagt, wir können uns an dem Dings entlang entwickeln.
Mit dem Detektiv und so ist.
Weil halt, ja, die Sache ist halt, du brauchst ja irgendein Vehikel, um diese Story zu erzählen. Natürlich, wir sehen, es ist mehr Darstellung der Alltagswelt, in der wir halt dieses Zusammenleben von Maschinen und Menschen haben. Aber wir müssen ja irgendeinen Plothaken haben. Und da würde ich halt sagen, wir haben diesen ersten Mordfall.
Mich würde nur
und Folgen geben da und zeigen da dann, darüber dann.
Hattest du, als du dir das ausgedacht hast, Blade Runner im Hinterkopf? Oder hast du irgendwann gedacht, huch, ist ja wie Blade Runner mit dem Detektiv?
Oh, macht nichts, ist gut.
Nee, ich meine, schon eine ernst gemeinte Frage.
Nee, die Überlegung war schon da, ob das Sinn macht. Weil ich habe halt überlegt, klar, wie wir diese Action-Szenen irgendwie in Film basteln, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber ich will ja davor auch ich will ja wissen, wie es dahin kam, wie es zu diesem schlimmen Bruch kam. Und da ist es dann halt wichtig, dass wir am Anfang wirklich eher eine normale, funktionierende Welt haben, die dann halt aufgerüttet wird durch diesen Mord an einem Menschen. Ist es Mord, ist es nicht Mord, wo wir dann halt auch wieder philosophische Sachen reinbringen können. Kann denn eine Maschine, die ja eigentlich nur ein Programm befolgt, in dem Fall, kann die überhaupt morden? Ja, nein. Mhm. Und das ist dann halt
ein bisschen wie bei Alex und Ada, ein Comic, den
ich werde irgendwie das Gefühl nicht los. Also ich finde Annes Idee super, muss ich sagen. Also ist echt toll.
Ich muss, weil wir haben natürlich beide irgendwie jetzt Prequel-Gedanken, aber ich muss auch sagen, ich meine, ich bin noch ein bisschen, anscheinend bist du sehr in dem Thema drin. Ich bin zwischendurch ein bisschen abgeschweift, mir war es zu viel Infos. Es kommt mir schwammig und nicht knackig vor. Und ich muss sagen, ich brauche jetzt nicht noch den 20. Film, der von der Menschenseite zeigt, wie sich die Maschinen auflehnen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was in die Blade Runner-Richtung von Robert geht.
Ich würde gerne eine Mischung aus unserem beiden Ideen sehen.
Ja, das ist ohne Mist, glaube ich auch.
Ich könnte mir wirklich eine Mischung aus Annes Idee und meiner Idee vorstellen.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Visuell, experimentell. Wirklich bei den philosophischen Grenzen sich richtig austoben, aber trotzdem finde ich diese Perspektive, gerade wenn man es philosophisch betrachtet, der Maschinenseite super spannend. Und das ist auch sehr zeitgemäß. Das machen ja wirklich viele Filme heutzutage. Ich hätte jetzt auch kein Problem, das mit Thomas Epicness zu verbinden, um hier so mal so ein bisschen
deswegen eine Trilogie, Leute, deswegen eine Trilogie.
Aber ich muss sagen, ich bin selber eben kein Freund von diesen Prequels. Es muss für mich nicht immer größer und der Erklärbär muss auch nicht immer rein. Ich bin einfach ganz subjektiv. Episode 1 habe ich nur wegen dem Laserschwertkampf am Ende verteilt. Alles gut. Nee, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde diese Idee der Maschinenperspektive wirklich sehr gut. Und ich mag aber auch meine Idee mit einer etwas abgedrehten Inszenierung, um sich abzugrenzen, bewusst von dem AAA-Blockbuster von 1999. Und vielleicht ein bisschen mehr in diese Kunstfilmrichtung zu gehen.
Stilmäßig und wie du dir das so vorstellst, würde ich dir absolut zustimmen, würde ich auch gern sehen, aber ich brauche den Film nicht nochmal irgendwie so das Setting, aber gut, du hattest auch gesagt, dass du viele Dinge auch ändern würdest, aber ja.
Um so ein bisschen hier auch mal Thomas' Idee zu verteidigen, das muss ich schon machen, so, natürlich liegt meine Aversion gegenüber diesen Reboots und diesen Erklärbär-Film auch daran, dass es einfach so wenige gute gibt. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand wirklich auf die Reihe kriegt, hier so eine epische Trilogie, geil gemacht, mit einer guten Besetzung, guten Effekten rauszubringen, die mich abholt, dann würde ich es wahrscheinlich auch gut finden. Das Problem ist, meistens funktioniert das bei mir leider
nicht. Das Problem ist, beim Thema Matrix sind wir alle durch die Sequels komplett verbrannt.
Nee, ich meine jetzt auch grundsätzlich, egal ob es jetzt die Star Trek Reboots sind, ob es jetzt Star Wars ist, so. Ich finde das alles irgendwo okay, aber ich finde es halt nicht richtig geil.
Aber Star Wars, lass Star Wars in Ruhe. Rogue One, okay, da können wir diskutieren, aber den Rest lässt du in Ruhe.
Da gibt ja sonst nur 7 in den letzten Jahren. Ne?
Und den fand ich okay. Den und die Prequels fand ich auch doof. Aber wir dürfen ja nicht über Star Wars.
Okay, nee, aber so grundsätzlich will ich damit sagen, meine Aversion kommt daher, dass ich einfach mit der Kinolandschaft bei diesen Sachen einfach nicht zufrieden bin. Und wenn, wie gesagt, ich wäre offen für etwas, was funktioniert. Das schon.
Ja, gut.
Damit beende ich auch diese Runde. Ja, Mensch, ich fand die Ideen alle wirklich interessant. Also wir hatten wirklich ganz unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze, aber trotzdem hat jeder so seinen eigenen Guss. Und das fand ich echt super. Also,
Guss?
Ja, so in einen Guss gießen, so seine eigene Machart.
Und muss dann Zucker und Zuckerguss denken.
Ah, oder so. Oh. Es war alles süß, was wir gesagt
haben. Na, so süß.
Ich hab da sofort Stahl und Eisen im Kopf, aber okay.
Passt ja zu den Maschinen.
Richtig, ja.
Zum Thema. Thomas hat riesig ausgeholt. Also man hat gemerkt, er hat die Matrix-Ahnung im Kopf.
Die definitiv auf die Animatrix. Ja, so genau. Unfassbar geil.
Okay, vielleicht muss ich das gucken.
Ich muss aber allerdings auch sagen, dass ich da zwischendurch auch ein bisschen den Faden, ehrlich gesagt, ein bisschen verloren habe. Dann, als es dann um das Ende des ersten Films ging und dann das Ende vom zweiten Film, das Ende vom dritten Film und so weiter. Ich fand Roberts Aspekt mit dem philosophischen Kernaspekt, fand ich ein sehr gutes, zentrales Thema. Das war für mich persönlich zum Beispiel etwas, was mich dann so an Kant näher herangebracht hat. Matrix, das war für mich wirklich Philosophie Light. Ich war 15 oder so, die mich in die Philosophie näher
herangebracht hat. Und das würde ich halt gerne weiterführen, genau.
Genau. Deshalb
kommt mir so unglaublich alt vor.
Und es ist auch ein zentraler Element von Matrix. Bei Anne war halt genau dieser besondere Aspekt, dass man die Sicht der Maschinen einnimmt und dass man sozusagen die Geschichte, die man schon kennt, die Thomas sozusagen auch aufgerollt hat, aus einer anderen Perspektive erzählt. Und das fand ich schon fast am interessantesten. Ich
Nur fast anscheinend.
Thomas musste sich so ein bisschen die Kritik geben lassen, die von Roberts Ecke kam, dass wir schon mit Star Wars Prequels so ein bisschen totgeritten sind, dass wir, Anne hat eingestreut, dass wir Filme von Maschinen und der Uprise der Maschinen gegen die Menschen.
Ups, warum werden die plötzlich böse und intelligent? Verdammt, was sollen wir tun?
Ein bisschen zu Genüge kennen.
Es gibt keine zwei Alpha-Predatoren auf einem Planeten.
Ich glaube,
damit konnte keiner rechnen.
Und ich glaube, deshalb. Ja, vielleicht wäre es stärker gewesen, wenn du dich erstmal vielleicht nur auf einen Film konzentriert hättest oder so, ich weiß es nicht. Aber
wir machen heutzutage alles in Trilogien, Mann.
Ja, aber Thomas' Film wäre definitiv, ich glaube schon, es wäre der erfolgreichste an den Kinokassen.
Ja, das würde ich schon sagen. Ja.
Ich meine, er wäre
auf jeden Fall der Beste.
Ja, das mag durchaus sein. Argument. Genau, aber da sind wir dann wieder bei der Berlinale, gucken 30 Leute zu und die Medien.
Oh, ich glaube, ich würde schon.
Ja, das wäre dann meine Matrix.
Ja, somit war ich dann ehrlich gesagt wieder bei, ich war zwischen Robert und Anne dann. Und Robert hatte wirklich, fand ich, eine gute Idee. Er hat sie nur nicht so gut gespielt. Er wollte mit Anne unbedingt fusionieren.
Ja, weil
das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich könnte es mir vorstellen.
Ja, und dann aber war es auch irgendwann, er mag den einfach so gern. Und also damit hast du Anne einfach auch in die Karten gespielt. Und das war dann einfach auch ein taktisches Manöver, das an Anne geht. Und damit.
Leute, 2 Punkte.
Auch. Das ist für mich okay.
Wow. Aber wir können gerne überlegen, ob wir gemeinsam einen Film machen.
Anne. Genau, damit ist Anne auf jeden Fall schon mal in den Blitzfragerunden
dabei. Oh mein Gott, ich glaube, wahrscheinlich ist es wirklich ein bisschen Schiebung.
Ich fand das echt gerechtfertigt jetzt. Also vorher mit dem Bärchen weiß ich nicht, aber jetzt fand ich
absolut. Aber da habe ich mich einfach, war die Leidenschaft größer als der Inhalt vielleicht.
Nee, ich hatte jetzt tatsächlich das Gefühl, als du das formuliert hast, dass ich mir scheiße darauf hätte ich auch kommen können.
Ja,
also,
bist
das,
aber nicht.
Das sagt ja schon alles, ne?
Naja gut, wir wollen weitermachen. Ihr wisst, was jetzt kommt.
Nee. Round 3.
Sorry, ich werde das ab dem nächsten Mal mitsingen die ganze Zeit. Und du wirst nichts dagegen tun können.
Genau, wir kommen zur dritten Runde. Wie ihr wisst, könnt ihr als Zuhörer oder auch als Fans oder sonstige immer gerne Fragen einschicken. Und wir haben jetzt auch eine Zuhörerfrage von jemandem, den wir und den ihr wahrscheinlich auch ganz gut
liebe
kennt.
Liebe Grüße!
Und zwar liebe Grüße an Thomas Laufersweiler von Schöner Denken, der in der letzten Runde hier einen ziemlichen Sieg hingelegt hat.
Er hatte auch viele Blätter dabei mit viel schlauen Sachen.
Und er hat eine Frage an die Runde gestellt, und zwar, welcher Film wäre besser, wenn man ihn in Schwarz-Weiß machen würde, statt im Boomt? Und Robert darf anfangen.
Oh ja, da habe ich wirklich viele Gedanken gemacht, weil das Problem ist, die Filme, die ich halt gut finde, die finde ich meistens gut, weil sie sind, wie sie nun mal sind. Ne? Und das heißt also, dann sucht man sich halt irgendeinen Scheiß aus und man sich denkt, ja okay, den vernichte ich jetzt noch mehr, indem ich den halt in Schwarz-Weiß irgendwie mache, um den noch lächerlicher zu machen. Und letztendlich ist es bei mir so ein bisschen in die Richtung gegangen. Nicht ganz so fies. Ich habe mir einfach überlegt, welchen Film fand ich denn so bunt, dass er mir persönlich fast schon unerträglich war, und da ist mir Avatar eingefallen. Mit Avatar, alles an diesem Film ist nervtötend. Bunt für mich. Die Leute laufen über irgendeinen Rasen, da sprießen Blumen und leuchten und glitzern. Die Wesen sind blau. Und ich fand das, ja genau, man kommt sich wie auf einem Goa-Festival im Freien so. Und dabei erzählt der Film, nimmt sich selber viel zu ernst, erzählt diese furchtbar kitschige Geschichte. Und ich habe mir gedacht, wenn das alles in Schwarz-Weiß wäre, warum wäre das cooler? Einerseits habe ich gedacht, das wäre fast schon so ein zugeschnittenes an 50er, 60er Jahre Kino-Trash. So, ne? Diese alten Sci-Fi-Filme wie This Planet Earth oder sowas. Ne? Und da würde dann James Cameron auch so ein bisschen Humor beweisen, indem er sagt, ey Leute, ich präsentiere euch was total Geiles, aber eigentlich ist es totaler Scheiß, so, ne, es ist total kitschig, es ist total, diese ganzen Figuren, die sind einfach so vorhersehbar, alles ist an diesem Film vorhersehbar, es ist im Grunde eine ganz alte Geschichte,
das weiß
jeder, es ist Pocahontas, genau, das meine ich damit, und ich mache jetzt total die geilen Effekte in 3D, super, macht das alles einfach schwarz-weiß. Ich dachte mir so, ey, ich würde den so sympathisch finden und ich würde ihm so viel Humor attestieren, und dann muss ich aber auch trotzdem sagen, ich meine, schwarz-weiß ist ja nicht gleich schwarz weiß. Man kann ja mit den Farbtönen wirklich sehr gut spielen, auch im Schwarz-Weißen. Das weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit Filmen befasst. Und jetzt stellt euch mal vor, diese ganzen Szenen mit diesen schwebenden Inseln in 3D, ich glaube, das würde tatsächlich auch geil aussehen. Ja, also ich stelle mir vor, dass das wirklich auch eine ganz eigene Ästhetik hätte. So. Und ich sage das jetzt nicht, um den Film lächerlich zu machen. Ich glaube, er würde wirklich davon profitieren. Aber der Hintergrund ist tatsächlich auch, dass ich den einfach furchtbar bunt fand.
Ja. Blau.
Robert sieht den Farbfilm aus Avatar, und was macht Anne?
So, ich grüße dich da draußen, lieber Thomas, nochmal ganz persönlich, denn auf deine wunderbare Frage habe ich auch eine wunderbare Antwort, und zwar gibt's jetzt einen Recall, und zwar antworte ich mit Alien. Genau, warum finde ich Alien in Schwarz-Weiß besser? Ich habe mir überlegt, welches Genre funktioniert besonders gut bei Schwarz-Weiß-Filmen und auch heute noch gut, denn ich bin tatsächlich eher, also ich bin auch ein Fan von Farben, Farbstimmungen, auch blauen Filmen, roten Filmen, ich meine, es gibt's ja alles, auch gerade Alien 3 zum Beispiel ist ja rot, ne? Mhm. Genau, gut, warum finde ich, glaube ich, dass Alien in Schwarz-Weiß besser funktioniert? Zum einen habe ich mir da die ganzen Giga-Monster-Bilder angeschaut, die tatsächlich eigentlich fast alle in Schwarz-Weiß sind. Deswegen glaube ich zum einen, dass Alien einfach wahnsinnig toll und geil aussehen würde und noch viel besser rauskommen würde in all den Schattierungen und in dieser Absurdität, grotesken Art, die es eh schon hat. Das nächste war auch, dass ich mir gedacht habe, dass dieses eh schon sehr düstere Sci-Fi-Raumschiff-Setting, was ja super dreckig ist und dunkel, auch nochmal viel besser zur Geltung kommen würde, auch mit diesen Überraschungseffekten, diesen Action-Effekten, wo ist das Alien, oh mein Gott, würde viel besser funktionieren, wenn das Alien einfach aus einem schwarz-weißen Dunkel kommen würde. Also das war auch noch was, wo ich dachte, hey, es würde voll gut funktionieren. Genau, dann hätte man ja die triste Stimmung natürlich auch noch unterstützt durch das Schwarz-Weiß. Ich denke, dass, was ich auch mal gern mag an Schwarz-Weiß, es ist natürlich auch, dass die Facetten in Gesichtern tatsächlich ein bisschen anders zum Vorschein kommen, man auf andere Dinge achtet. Ich glaube, das könnte gerade mit Ripley gut funktionieren. Und ja, genau, deswegen denke ich, dass Alien tatsächlich in Schwarz-Weiß wahrscheinlich auch gut, denn ich finde ihn auch gut, vielleicht sogar besser werden könnte.
Thomas.
So, Schwarz-Weiß.
Alien sehr.
Sehr.
Ja,
den zweiten bevor. Ich war gerade auch so ein bisschen im Schwelgen, weil ich kann mir das gut vorstellen. Egal, darum geht's jetzt hier nicht. Wir haben ja eben gesagt, wir sind, wie Robert schon sagte, wir sind ja dabei, es geht ja, wenn wir einen Film verbessern wollen, es ist ja eher ein Film, den wir nicht so gut finden. Schwarz-Weiß bin ich schnell bei Comics. Comicfilm, den ich nicht so gut fand, Batman versus, nein, nicht versus, sondern wie Superman.
Ja, das ist so lustig.
Ja, nicht versus, sondern wie.
Lass uns immer versus sagen.
Das ist in und Deutschland Cyber. Das ist witzig. Das ist Batman wie Superman. Das ist Jacke wie Hose.
Ja, genau.
Oh.
Nice.
Das finde ich cool.
Super nice.
Das sind so Sachen, die man an der Kinokasse zum Glück nicht mehr erlebt hat.
Ne? Stimmt, ja. Als alter Kinomitarbeiter.
Batman wie Superman. Nee. Ich stehe auf schwarz-weiße Frank Miller Comics. Ich denke, man kann bei Batman wie Superman eh vieles nur besser machen. Da eine härtere Comic-Darstellung mit härteren Kanten, mit größeren Schwarz-Weiß-Flächen. Vielleicht ein bisschen in Anlehnung an Sin City, die Darstellung damals. Wirklich einen härteren Comic-Stil. Wir haben einen sehr düsteren Film. Wir haben eh schon eine relativ reduzierte Farbskala, eh schon. Aber dann halt, sie haben sich nicht getraut, das Ding dann halt wirklich als Comic-Umsetzung zu machen. Ich würde dann halt sagen, wenn wir eine Comic-Verfilmung machen, machen wir es konsequent, machen wir wirklich Frank Miller harte, fiese Linienführung. Der Stil von den Designs her ist ja schon ein fieser 80er Jahre, düster Batman in diesem bulligen Anzug und so weiter und so fort. Das dann halt wirklich in Schwarz-Weiß, reduzierte, größere Farbflächen und so weiter. Schön, machen wir eine Comic-Verfilmung draus. So kann DC das vielleicht noch retten.
Okay. Aber ich weiß, wer DC rettet, und zwar Aquaman. Ich habe ja einen Crush.
Nein.
Jason Momoa, oh ja.
Sie können 10 Jason Momoas.
Meine Kollegin ist da draußen, lachen sich jetzt tot, wenn sie das hören, aber es ist so.
Er ist sehr sympathisch, aber ich fürchte, alleine stemmt er das DC Cinematic Universe.
Doch, wenn er in Zeitlupe halbnackt im Wasser steht und Whisky trinkt.
Ja, so, man kann auch einen Werbespot drehen. Aber ja.
Ich wollte gerade sagen, dafür gibt es, um sowas zu gucken, gibt es spezialisierte Filme. Da muss man keinen DC-Film
machen. Ja, sie sind kurz und heißen Werbespot und verkaufen Whisky. Ist mir egal. Sorry, Henning.
Bitte, ihr dürft argumentieren.
Ja, also, achso, wir sind schon fertig.
Also ich muss sagen, bei Alien, ich finde die Idee okay, aber ich sehe da jetzt nicht den riesen Mehrwert, weil für mich ist, der Film ist eh schon relativ dunkel. Der spielt sehr viel mit Schwarz, wenn man so will. Ne? Und ich sehe jetzt nicht, dass das jetzt eine riesen Aufwertung wäre, zumal auch einige Effekte, wie zum Beispiel Stichwort Flammenwerfer und so, die leben für mich auch von der Farbe in dem Fall. Ne? Und ich finde, wie gesagt, der Film ist an sich dunkel. Das heißt, du hast diese ganzen Schattenspiele mit dem Alien, der aus der Ecke kommt. Also wie gesagt, ich würde mir den so angucken, aber das wäre jetzt für mich nur eine kleine Nuance, die man verändert, das würde jetzt nicht das ganze Erlebnis verändern. Und was Batman wie Superman betrifft, so,
Jacke
wie Hose. Das wäre natürlich dann auch was anderes, aber ich finde, der Film hat so eklatante Probleme, also, weil du meintest, das würde den jetzt so aufwerten mit den scharfen Kanten und
Frank Miller Look.
Aber wenn ich dann an das Gesicht von Jesse Eisenberg, an sein furchtbares Schauspiel denke, das ziehe ich mir in keiner Farbe nochmal rein. So, ne? Also das würde für mich das ja, jetzt auch nicht wirklich
oh mein Gott.
Besser Rasping machen. For Straws.
Ja.
Aber also wenn muss, Comic, dann ja. Comics. Das wäre halt
ja, aber das wäre dann halt so eine Rettung, die eigentlich keine ist, weil das, was da ist, ist schon dermaßen für mich persönlich.
Ich kann euch das ja mal in meinem Schnittprogramm in Schwarz-Weiß machen.
Genau, wir dann könnt probieren ihr mal gucken, das alles aus.
Also, was du gesagt hast, schön stimmt schon, Robert, zu Alien. Was ich aber dazu entgegnen möchte, ist, dass ich glaube, dass es nicht unbedingt vielleicht die Spannung und Suspense und sowas alles verändern würde, aber es würde die künstlerische Art, also die ja durch Giga durchaus, finde ich, drin ist in Alien, einfach verstärken und rausholen. Und zu einem Schwarz hast du, klar, mit dem Flammenwerfer gebe ich dir recht, aber ich glaube trotzdem, wenn du dich auf die Emotionen und Gesichtsausdrücke und diese Angst, auch die von Ellen Ripley, die Sigourney Weaver ja wirklich sehr gut spielt, ich glaube, dass das in Schwarz-Weiß echt auch purer nochmal rüberkommen kann und dadurch Emotionen wirklich nochmal verstärken kann, diesen Horror und diesen Sci-Fi. Genau. Und darf ich gleich, ich teile gleich noch aus, weil ich sag mal was zu Avatar. Ich musste gerade super lachen und ich finde es super witzig, wie du es beschrieben hast. Ich habe einen Punkt, warum ich glaube, dass es nicht funktioniert in Schwarz-Weiß, dass es ihn besser macht. Und zwar ist der Film insgesamt zu rund, finde ich. Also es sind auch oft, finde ich, ja Formen und Bewegungsmuster, die funktionieren müssen, auch mit Schwarz-Weiß. Und ich muss sagen, die schwebenden Inseln, das kann ich mir auch noch vorstellen, aber diese ganzen aufblühenden Leuchtekapsel-Dinger, die das Goa-Festival, wie wir es so schön
ja, das ist Nervige, haben, was ich heraus
ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass das eben, dass das die unbedingt besser machen würde.
Ja, und zwar nicht unbedingt durch die, nicht das bessere Mittel.
Aber ich
und nicht unbedingt durch die Farbe, sondern durch die Form tatsächlich. Ich glaube, dass die Formen, die gewählt wurden im Stil von Avatar, nicht durch Schwarz-Weiß unterstützt werden können.
Nee, unterstützt werden sie nicht, aber ich wollte ja auch die Farbe ja raus haben. Und ich habe ja auch extra ja auch den die Brücke geschlagen zu den 50er, 60er Jahre Sci-Fi-Filmen, die ja auch nicht gut aussehen. Und das habe ich ja schon bewusst gemacht. Das soll ja nicht wirklich gut aussehen. Es gibt bestimmte Szenen, die würden, glaube ich, von dem Schwarz-Weiß profitieren. Und dann gibt es bestimmte Szenen, die würden einfach blöd aussehen, wie sie bei den alten Filmen ja auch aussehen. Aber das nehme ich bei dem Film in Kauf, weil ich habe ja auch extra gesagt, ich finde den Film, der ist jetzt für mich auch kein Meisterwerk. Das heißt, was? dieses bisschen trashige, okay, dann passen die Farben jetzt eben nicht, ist mir persönlich lieber als Farben, die mir auf die Nerven gehen. Das ist
quasi die Selbstironie.
Du willst eigentlich nur deine Augen schützen.
So könnte man es auch sagen. Ich will auch meine Nerven schützen. Ja, und was nochmal, um als Antwort auf Alien nochmal. Ich verstehe das alles. Ich verstehe die ganzen Argumente. Das ist für mich aber kein Schritt nach vorne, sondern eher zur Seite. Als wenn man so eine Coverversion von irgendwas macht, die so ein bisschen anders ist, die auch cool ist und auch so ihre schönen Momente hat. Aber es ist für mich nicht wirklich, es hebt sich für mich nicht wirklich
aber bedeutend von. Aber ist ein Schritt von, zur Seite mit etwas Besonderem nicht auch trotzdem wieder ein Schritt nach vorne?
Quasi. Ja, das nein, hängt ein Schritt zur Seite ist immer ein Schritt zur Seite.
Ja, das kann auch erst zur Seite gehen und dann nach vorne
das
gehen.
Ist dann aber ein anderer Schritt. Das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Angelegenheit und ein bisschen Wortklauberei vielleicht.
Komischen Meta-Wortklauberei. Draußen, hier wird gerade gesteppt.
Das ist für mich so ein bisschen wie Mad Max Fury Road, von dem Frank Miller, glaube ich, auch eine Schwarz-Weiß-Version gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die auf der Blu-ray drauf ist. Aber das ist für mich auch so ein interessantes Experiment, wo ich mir sage, okay, den ziehe ich mir ein, zwei Mal vielleicht so rein, aber ich werde mir den nicht immer so reinziehen. Und so würde es mir auch mit einem Schwarz-Weiß-Alien gehen. Ich wäre super gespannt, das so zu sehen, aber ich werde jetzt bestimmt nicht die nächsten 10 Male
Alien in Schwarz-Weiß machen.
Aber wenn wir danach gehen, ich würde mir Avatar freiwillig nie wieder angucken. Darum geht es jetzt
hier aber nicht. Aber es geht Jacke, um besser. Würde sich irgendjemand Jacke wie Hose noch anschauen?
Richtig.
Aber Alien halt ein guter Film ist. Deswegen kommt die Frage überhaupt auf, dass man den nochmal gucken kann.
Und ich finde halt auch da, also was ich aber schwarz-weiß, ich finde tatsächlich, fand die Frage unglaublich schwierig tatsächlich, weil ich doch ein Fan von, also ich habe viele Schwarz-Weiß-Filme gesehen und sehe auch den Mehrwert tatsächlich bei, ja, manchen vielen. Aber ich bin ein Fan von Farbe, muss ich auch tatsächlich sagen. Ich mag Farbigkeiten und Farbe. Und das ist halt, muss ich auch zum Beispiel bei hier Jacke wie Hose, aka Batman wie Superman sagen, dass ich mir halt, weil ich überlege mal, was würde es, also wenn ich jetzt einfach mich da auf die Argumentation oder die Frage einlasse und auch auf deine Antwort, klar wird es den Film nicht noch schlechter machen, aber wird es ihn besser machen? Ich meine, im Endeffekt wäre es halt auch
ja, da sind wir dann wieder bei einem Schritt zur Seite.
Ja, genau, aber es ist halt die Über, es würde eher
der
so
das ganze Überschritt sein. Der auch ein Schritt nach vorne
sein, klar. Ich finde, wäre von vornherein zum Beispiel, du hast ja gesagt, klar, der Stil ist irgendwie so ein bisschen so angelegt, aber auch nicht wirklich und er ist ja düster, aber irgendwie auch nicht. Und ich glaube, dieses, was mich glaube ich so stört bei beiden Filmen, die er gewählt hat, ist diese glatt gebügelte Super-Hollywood-Ästhetik, die ich gerade im Kopf habe und die ich nicht wegkriege und deswegen kann ich es nicht in schwarz-weiß sehen. Keine Ahnung.
Ja, gesagt, ich finde halt einfach mein Beispiel besser, weil ich ja bewusst gesagt habe, das ist dann wirklich halt wie alter Sci-Fi-Trash und ich bin mir aber bei Thomas' Beispiel nicht sicher, ob das wirklich den edgy Comic-Look so viel besser rüberbringt.
Nur Graustufenfilter rüber zu jagen würde nicht reichen. Man müsste dann wirklich schon mit den Kontrasten arbeiten und so weiter.
Aber für mich persönlich würde das dem Film zu wenig aufwerten, dass ich den dann freiwillig sagen würde, jetzt in Schwarz-Weiß ist der dann so comic-mäßig geil, jetzt gucke ich den doch. Mhm. Das würde bei mir, da würde mein, zumindest für mich persönlich, mein Avatar, da würde ich grinsend davor sitzen und mich schlapp lachen, dass die ganzen Farben raus sind. Ja, das war auch meine Idee, im Grunde genommen. Plus ein bisschen Ästhetik dazu.
Ich tat mich halt bei der ganzen Sache wirklich schwer, weil ich gucke also, keine Schwarz-Weiß-Filme bewusst. Also ich weiß nicht, was
danke,
ich jetzt mal Schwarz-Weiß geguckt
habe. Danke Thomas, von schöner Denken. Für die Frage. Schöner Schwarz-Weiß-Denken.
Aber auch Grüße von mir.
Und viel Grüße.
Das war eine sehr schwierige Runde.
Niemand bekommt Punkte.
Ich fand aber eure Ansätze trotzdem alle super. Also, ihr habt auch alle drei total unterschiedliche Ansätze.
Das ist auch echt schwierig. Ne?
Robert hatte einfach diese witzigste Antwort fast schon, fand ich. So dieses, könnt ihr den buntesten Film der Welt? Wir machen ihn schwarz-weiß. Wir machen ihn zu Trash.
SpongeBob SquarePants.
Anne hatte, der Film ist schon sehr nah dran und Schwarz-Weiß würde es vielleicht noch ein bisschen künstlerischer machen. Und Thomas hatte, es ist halt Frank Miller, vielleicht machen wir es ein bisschen mehr wie Sin City oder wie die Comic-Vorlagen. So.
Ja, die Idee ist ja
auch. Dabei fand ich, ja, bei Anne musste sie sich auch viel Kritik dafür anhören, dass das jetzt den Film nicht wirklich besser machen würde.
Ich habe ja als Einzige hier einen guten Film genommen, als genau. Vorlage.
Und das war natürlich auch schwierig, weil...
nur für dich, Thomas, da draußen. Sorry, Thomas ist auch hier, ist das verwirrend.
Für die ganzen Thomas.
Alle Thomen auf der Welt.
Tomaten.
Na.
Deshalb war Alien für mich leider raus. Verdammt. Bei Bei Batman vs. Superman hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr hören müssen. Also, dass du dich an Sin City und so ähnlich da rannehmen wolltest, fand ich schon gar nicht schlecht. Und
dass über einzelne sagst, Szenen vielleicht auch.
Genau, dass du so sagst, ja, also was kann mit der
guten Dazu hätte ich mich viel zu sehr an diesen Film erinnern müssen.
was nicht genannt wurde und was auch nicht reinspielt, aber was für mich ein Kritikpunkt wäre, würde das irgendjemand machen, Superman in Schwarz-Weiß statt in Rot-Blau darzustellen? Würde sich das irgendein Filmstudio trauen? Das wäre etwas.
Da ist dann halt wieder die Frage, das Problem war hier, es wurde schwarz-weiß gefragt. Wenn man es wie Sin City mit einzelnen Farbdingern, da wäre es halt wirklich, dann halt wirklich nur diesen kleinen roten Streifen und so weiter und so fort. Nee, klar,
das wäre halt ein spannender Ansatz.
Das wäre halt so, wenn wir dann halt wirklich nah an Sin City wären, wo er auch so punktuell einzelne Farben. Das wäre halt dann schon wieder viel geiler. Ja. Aber das war halt nicht die Frage, deswegen das konnte ich nicht bringen.
Ja, da würde ich Christian Schreiner kurz grüßen, unseren Superman-Fachmann. Das wäre, glaube ich, der hätte sich da, glaube ich, sehr drauf.
Oder das Alien nur in Schwarz-Weiß.
Alien wäre dann eher blau-schwarz-weiß.
Deshalb, glaube ich, bin ich einfach auch bei Robert gelandet. Das mag zwar absurd klingen, aber ich
Das ist ja auch absurd.
An diese 50er, 60er Filme denken, wie heißt noch?
This Planet Earth ist mir vorhin eingefallen. Genau. Es gibt ja unendlich viele von diesen Filmen.
Ich muss da an Ed Wood denken oder sonst
was. Ja, genau. Ist natürlich jetzt natürlich ein bisschen Diss gegen Avatar, dass ich das überhaupt auf diese Ebene stelle, aber sorry, ich hab's halt so empfunden.
Ja gut, aber das kann man schon auf die Ebene stellen.
So geht für mich die Runde an die witzigste Antwort und die kam von Robert.
Yay!
Round 3!
Also mein Vorschlag für die Frage Schwarz-Weiß ist Avatar. Das ist nämlich super lustig.
Oh, sorry Leute, ihr merkt, ich bin mit dem Soundboard noch nicht so ganz vertraut. Also Robert, noch einmal, du hast ja auch eine kurze Fanfare verdient und die kommt hier.
Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gedisst von zu vielen Avatar-Fans. Da sind ja nicht wenige auf der Welt.
Sorry, meinst du? Ich bin noch neu.
Das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten immer noch, glaube ich.
Und sind das auch Pocahontas-Fans?
Sind das auch immer noch Fans?
Ich glaube, es wurde jetzt gerade auch Avatar 2.
Nicht wirklich, glaube ich.
Deswegen.
Typische Kino.
Ja, Avatar 2 bis 19 für die nächsten 40 Jahre.
Nein, das war Transformers.
Es geht immer schlechter.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Während die Perle so mit zu Robert rüberwandert.
Ich glaube, dass auf dem Avatar-Planeten ein angenehmes Klima herrscht. So für die blauen Leute. Ja. Ich finde, es sieht irgendwie angenehm aus. Nicht zu kalt, nicht zu warm und ja, egal.
Sorry. Ja, das stimmt, ja. Aber das sieht schon ein bisschen tropenhaft aus. Das ist ja für die blauen
Leute. Die rennen alle nackt rum. Das klingt eher nach warm.
Ach, furchtbar, mich daran zu erinnern.
Ist auf jeden Fall die Fusion. Auf jeden Fall.
Burning noch ein Man.
Aber wenn man schon was eingeworfen hat, die
Fusion. Avatar zurückerinnern mit verschiedenen Emotionen, wollen wir jetzt mal weitermachen.
Round 4.
In Runde 4 wollen wir die Multimedialität, die ich anfangs schon angekündigt habe, etwas ansprechen. Und zwar, wer es nicht mitbekommen hat, es soll eine Videospielumsetzung von Reservoir Dogs geben. Ja, das möchten Menschen oder Produzenten anscheinend. Und deshalb habe ich mich gefragt, welcher Film, ich habe für einen Klassiker gefragt, aber das klammern wir jetzt mal aus, welcher Film wäre...
Hast du?
Ist es egal. Welcher Film...
Ist ein dehnbarer Begriff, Klassiker.
Die beste Videospielvorlage. Und Anne fängt an.
Ich habe einen absoluten Filmklassiker gewählt, auf jeden Fall. Die meisten wissen ja, ich bin eine große, große Gamerin, nicht. Aber ich finde, ich habe was Tolles gefunden. Und zwar habe ich mich entschieden für den tollen Film Looper. Habt ihr den gesehen?
Ja. Ja.
Genau.
Ja.
Das ist dieser Sci-Fi-Zeitreisestreifen, wo es um Joe geht, der zu den sogenannten Loopern gehört, der dafür zuständig ist, Leute umzubringen, die Zukunft in die Vergangenheit schickt, um sie umbringen zu lassen. Und jetzt wird es kompliziert, aber ich erzähle gleich, warum Videospiel. Und und ein Looper darf aber nicht länger als 30 Jahre Looper sein und muss sich selbst umbringen. Und dann vollzieht man den Endloop.
Also sein anderes ist, Ich umbringen.
Genau, sein anderes Ich. Dann ist der Loop abgeschlossen. Mhm. So, im Film geht es dann darum, dass der ältere Joe das nicht möchte und er möchte verhindern, dass seine Frau stirbt und es ist großes Drama. Und genau, so. Geiles Videospiel. Passt auf, Leute. Zum einen habt ihr einen super Story-Rollenspiel-Plot. Ihr könnt selber Looper sein. Ihr müsst verschiedene Morde irgendwie müsst ihr vollziehen, dann genau, müsst ihr aber natürlich auch verhindern, euren eigenen Loop abzuschließen, darum geht's ja natürlich. Man hat irgendwie, keine Ahnung, Herzschmerzmomente mit der Partnerin oder dem Partner, wen man auch immer wählt. Man kann natürlich verschiedene Figuren auswählen. Genau, das wäre so ein Punkt. Dann kannst du dich aber natürlich auch gegen das Regime, was ich gerade vergessen habe, wie heißen die nochmal? Egal, also quasi die diese ganzen Loop-Morde ankündigen. Gegen die kannst du dich auflehnen.
War das nicht die Zukunftsmafia, weil man in der Zukunft keinen mehr umbringen kann?
Genau,
es war so ein...
Es war sehr verrückt. Aber jetzt weiter, stellt euch das vor. So, ihr könnt das machen, ihr könnt da Revolution machen. Genau, dann könnt ihr aber auch einfach, ja, man kann auch einfach nur ein stupides, wie heißt das, Ego-Shooter-Spiel draus machen und dann, keine Ahnung, musst du irgendwelche Kills zählen. Was kann man noch machen? Du kannst dich mit... Ja, man könnte sogar ein Online-Kooperationsspiel draus machen, denn es gibt überall dann in meinem Looper-Spiel gibt es noch Looper auf der ganzen Welt und wie bei World of Warcraft und dann loopst du dich durch die Gegend.
Auf welches Genre legst du dich jetzt fest?
Rollenspiel hast du ja gesagt.
Ja, ich hab doch gedacht, das ist halt so alles, ja genau, es ist so Rollenspiel, aber trotzdem Ego. Ja, super, ich wusste, dass ihr beide voll die geilen, super riesen Gamer seid, bin ich halt nicht.
Naja, aber eine Genrevorstellung musst du schon haben.
Aber was meinst du?
Oder Perspektive, du hast ja Ego-Shooter gesagt, ja. Also das Ganze ist aus der
genau,
First Person.
Genau, ich möchte Ich-Perspektive. Aber ich möchte, genau, also First Person, aber ich möchte eben, ich möchte auch einen Storyplot haben, sowas gibt es doch auch, ne? Das habe ich ja gerade erzählt, so ein bisschen film-esque nachvollzogen, aber mit Querlinien. Aber
beißt sich ein bisschen mit deiner Freiheit, mit deinem Freiheit.
Nee, aber das ist ja auch das, was es danach dann noch gibt. Das ist ja, ich weiß, es gibt noch so Open-World-Kram und so.
Na, so hat sich's angehört.
Ja, nee, aber das ist ja das, was ich meine. Ich meine, glaube ich, kein Open World, sondern eher das, dass man noch so Sideplots erleben kann oder halt auch noch ein bisschen rumballern. Das wollte ich damit sagen, dass es halt einfach das noch so mit einschließt. Und aber die Idee finde ich selber grandios, die ist mir auch gerade erst eingefallen, eben, dass man das mit anderen Loopern auf der ganzen Welt spielen kann. Das ist doch der Knaller. Ja.
Gut, wir machen weiter mit Thomas.
Gut.
Wir loopen zu Thomas.
Wir loopen zu mir. Lieber nicht die Zukunftsmafia. Meine Güte.
Mach das.
Ich würde es kaufen.
Also den Film.
Der Film.
Nee, den Film mochte ich sehr.
Ja, aber
ich würde auch das Spiel spielen.
Es hat halt, das Setting hat keinen Sinn gemacht, aber der Film war okay.
Ja, das stimmt. Das war super. Zeitreise macht nie.
Film war okay. Edge of Tomorrow. First Person. Rätselshooter. Wir durchleben quasi.
Ja,
es ist ein Hobby. Wir durchleben quasi den von Tom Cruise gespielten Charakter, der halt wirklich, wir haben Videospiel im Film eh schon drin. Wir haben diesen dauerhaften Respawn. Wir haben dieses Üben, Üben, Üben. Du lebst, du stirbst, du versuchst es besser. Dieses Get Good ist einfach in diesem Film schon gelebt. Das kann man wunderbar, Robert wird's kennen, super hot. Einer der innovativsten Shooter, den ich der letzten Jahre gespielt habe.
Definitiv.
Ich mag Zelda.
Ich auch.
Wir alle.
Shooter.
Ja, ich auch. Wirklich? Oh, cool. Sorry.
Auf alle Fälle super hot-artig. Wir haben diese dauerhafte Sequenz, die wir dann halt wirklich perfektionieren. Wir probieren das immer wieder. Wir sterben, wir probieren es nochmal. Wir sterben, wir probieren es nochmal. Bis man es wirklich perfektioniert hat. Bis diese ganzen Sequenzen aus dem Muskelgedächtnis laufen. Dieses beim Videospiel dieser Moment, in dem es dann fließt, in dem man es dann schafft, in dem man dieses Spiel besiegt hat, das ist bei solchen Spielen, die wirklich am Anfang unmöglich erscheinen, dermaßen befriedigend. Dark Souls zum Beispiel, daher halt auch dieses Get Good, wenn man es dann schafft, dieser Triumphmoment, der ist so dermaßen groß. Wir haben dazu halt ein schönes Setting, wir haben einen passenden Film dazu, der halt eh schon diese Mechaniken die ganze Zeit anbringt.
Sorry.
Kling. ja, und wir haben halt alles, was ein First-Person-Shooter braucht. Wir haben dicke Knarren, wir haben Landungen in der Pseudo-Normandie, wir haben Roboter, wir haben alles, was ein AAA-Shooter braucht, plus dazu noch die Möglichkeit, eine gute Mechanik einzubauen, die dann halt herausfordernd ist, was ja AAA-Shooter meist nicht sind.
Ha.
Und dann loopen wir rüber zu Robert.
Ja, also ich hatte mir als Filmklassiker Shining überlegt von Kubrick. Nee, weil ich finde einfach, erstmal das Genre, ich würde so ein sehr, sehr subtiles Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive daraus machen.
Nicht Point and Click.
Nicht Point and Click, wirklich Ego-Perspektive, weil ich finde, da kommt diese Angst, was ist jetzt neben mir, was ist hinter mir, mehr zum Tragen als bei einem Point-and-Click-Adventure. Ich weiß, die können auch creepy sein, aber ich finde jetzt wirklich so, ich mache selber aus der Ego-Perspektive die Tür auf. Ihr kennt diese Spiele, die gibt's ja, ne? Shining, finde ich, bietet sich sehr, sehr gut an vom Szenario her, dieses verlassene Hotel in den Bergen. Das ist einfach an sich unheimlich creepy. Natürlich könnte man jetzt sagen, das wäre jetzt nichts wahnsinnig Neues, denn es gibt ja auch viele Videogames und Filme, die ja wiederum von Shining inspiriert sind. Jeder, der schon mal Sachen wie Resident Evil oder Silent Hill gespielt hat, der erkennt sicherlich hier und da auch mal ein bisschen Shining drin. Ne? Also, oder zumindest entfernt, mehr oder weniger. Ne? Aber das ist wirklich so, der Film ist ja schon ein bisschen älter und er hat einfach eine Generation von Horror beeinflusst, von Grusel. Und gerade deswegen finde ich es aber wirklich cool, fände ich es wirklich cool, wenn man exakt dieses Szenario dann wirklich auch endlich mal als Game durchleben kann. Und wo ich aber einen Unterschied machen würde zu sehr vielen Horrorspielen, wie zum Beispiel das letzte Resident Evil 7, was vor ein paar Monaten rauskam, was ja auch so diesen Ansatz hat, Ego-Perspektive, dunkles Haus. Aber diese Spiele machen irgendwann für mich irgendwie den Fehler, dass sie irgendwann zu sehr in Action ausarten. Und deswegen würde ich aus Shining eher Erkundung, Rätsel, Atmosphäre in den Vordergrund stellen, wie bei diesen Walking Simulators, die bei vielen Leuten verhasst sind. Ich liebe dieses Genre, wenn es gut gemacht ist. Und ich würde durchaus gruselige Elemente einbringen. Man könnte von Jack Torrance vielleicht gegen Ende des Spiels auch mal durchs Hotel verfolgt werden, aber ich würde weitaus weniger Jumpscares reinbringen. Ich würde viel mehr die Umgebung für sich sprechen lassen und ich würde auch dieses Environmental Storytelling vor allem sehr in den Vordergrund stellen. Das heißt, wenig Dialoge, wenig Narration, wenig Erklärung, einfach einen Raum zeigen, dass der mit bestimmten Elementen, dass der Spieler so eine Ahnung davon bekommt, was ist dort passiert. Ohne, dass ich Märchenonkel habe, der mir aus dem Off irgendwas erzählt, ne? Und ich fände es auch interessant, wenn man einen Wechsel der Protagonisten auch einbringen würde. Dass man vielleicht zu Anfang des Spiels Jack Torrance steuert, der noch relativ normal ist, einfach so normale Alltagsvorgänge macht, sich um das Hotel kümmert und dass der Wahnsinn sich langsam einschleicht und ab einem bestimmten Punkt man vielleicht das Kind oder die Frau steuert und dann plötzlich Jack Torrance nicht mehr der Spieler ist, sondern der einen auf die Schliche kommt und einen verfolgt. Das wäre so mit der bedrückenden Atmosphäre zusammen, wenn man es richtig macht, für mich das perfekte Horror-Adventure.
Dann bitteschön.
Wow. Alle Amnesia dann, oder?
Alle Amnesia, aber wie gesagt, Amnesia ist auch so, ich will dieses Bedrückende nicht die ganze Zeit so inszenieren, dass man ständig Schiss hat. Bei Amnesia habe ich ja ständig Schiss, weil irgendein Gegner kommen kann. Das würde ich mir fürs Ende aufheben. Soma, ich kenn's, aber ich hab's nicht gespielt.
Weil Soma hat ein paar Momente, wo es halt wirklich eher Aufgabenlösen ist und nicht dieses dauerhafte versteck dich in der Kiste.
Genau, ist aber auch eher Sci-Fi-Szenario.
Ja, klar.
Ist ja eher klassischer Horror.
Geht einfach nur ums Spiel. Geht jetzt nicht ums Setting, sondern nur
vom Aber ich Spiel, finde, es gibt aber kein Spiel, was vor allem diese ganz besondere Farbe, die Shining ja auch hat. Das ist ja auch in einer ganz besonderen Art gefilmt, so. Auch so wie die Gänge aussehen, dieses langgezogene, das würde ich super gerne selber aus der Ego-Sicht in einem gut gemachten Videogame erleben.
Ja.
Klingt gut.
Lupa! Meins auch. Also, ich muss sagen, Shining fand ich sehr spannend, würde ich tatsächlich, glaube ich, auch spielen, weil, also, das hört sich spannend an für mich. Vor allem, die Möglichkeit, den Charakter zu wechseln, dass der sich wechselt, das finde ich ist ein tolles Element. Ich kenne mich jetzt natürlich auch mit Spielen nicht so aus, deswegen ist mir es auch relativ egal, was es schon gab oder nicht gab. Also Thomas-Spiel würde ich spielen, Robert-Spiel würde ich spielen, Thomas-Spiel wahrscheinlich eher nicht. Da würde ich eher Looper spielen.
Wenn du kein Videospieler
bist, ist das Problem. Aber Looper, das hat's jetzt so alles trotzdem dabei, was jetzt auch
Looper dein... Looper klingt nach EA, Grütze für 2017, Bob, mach mal.
Da kommt auch an,
Looper wird sich so verkaufen, das wäre der Knaller.
Weil so, sie können alles, machen sie mal.
Genau, und man kann halt sich durch verschiedene Loopholes... Ubisoft
Tower Klettergenerator in First Person.
In das Loop-Universum, in dem...
Loop-Universum.
Es ist tapfer.
Ja. Ich weiß, es ist tapfer, aber stellt euch das mal vor. Kannst du mal
sagen? Also ich muss fairerweise sagen, du sagst es ja selber, du bist halt in diesem Gaming-Bereich nicht so drinne wie wir beide. Und tatsächlich, deine Idee klingt erstmal auf dem Papier sozusagen gut, aber was da so ein bisschen fehlt, ist die Konsistenz.
Das hast du absichtlich gemacht, Henning, damit sind beide fertig.
Die konkrete Gameplay-Idee, wie sieht's aus mit Looten und Leveln, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, wie offen ist die Welt, wie linear ist die Welt. So, dann sagst du einerseits Ego-Perspektive, sagst, okay, man kann Ego-Shootern, da sagst du aber wieder, man kann machen, was man will.
Ja. Deswegen möchte ich jetzt auch dein Spiel spielen.
Dann ist ein Multiplayer-Element drin, wo ich mir auch so gar keine Vorstellung habe, wie ist es eigentlich eingebaut. Ich finde, Edge of Tomorrow ist eine super coole Idee, weil ich auch schon das Gefühl hatte, das Spiel ist eigentlich schon ein Videogame.
Ne? Der also, Film ist schon Videogame.
Ja. Sorry, genau, ja, ja. Der Film ist schon Videogame.
Nee, das war halt auch so das erste O, natürlich.
Warum ja, genau. Ich weiß dann halt ehrlich gesagt nicht, ob ich das dann unbedingt auch als Spiel brauche. Denn das, ich meine, es gibt ja Spiele, die ja, wir haben auch schon Dark Souls genannt, natürlich ein anderes Szenario, die halt diesen fordernden Einsatz halt haben und diesen Ansatz haben, dass sie den Spieler fordern und so. Ich würde es aber, glaube ich, auch spielen, wenn man es richtig macht. Ne? Also
es muss definitiv gut gemacht
genau,
sein.
Genau,
es also, muss. Es ist ja, ein Superhot kam ja auch nicht. Davon gibt es ja nicht 3 Dutzend von.
Das genau, aber halt Superhot hat zum Beispiel, um es mal ganz klar zu sagen, es ist ein Ego-Shooter, es hat eine extrem abstrakte Optik. So, mhm. Das hat mit der Realität so ja, gar nichts zu tun. Ja. Und das ist zum Beispiel das, was bei mir halt Superhot hervorhebt. Bei Edge of Tomorrow hätte ich das Problem, das sieht für mich aus wie ein AAA-Blockbuster, ist es ja auch. Und würdest du das im Spiel dann anders aussehen lassen? Weil sonst sieht's aus wie jeder andere Ego-Shooter auch.
Hm? Das ist halt wirklich schwer,
mit harten Kanten, Comic-Stil.
Das wäre eigentlich mein einziger Kritikpunkt an der Idee, dass ich mir denke, okay, das Spiel fängt an und es sieht fucking aus wie jeder andere Film oder das andere Videospiel mit Shootern und Robotern und
Action. Die Sache ist aber halt, die Optik bei einem Dark Souls ist ja auch nicht so abstrakt und die Spielweise funktioniert trotzdem.
Ja, aber sie ist also, aber auch nicht typisch. Dark Souls ist ja keine typische Fantasy-Welt für mich. Das ist viel mehr edgy, viel dunkler, sehr speziell, finde ich, verglichen mit jetzt World of Warcraft oder sowas. Oder so typischen Tolkien, Herr der Ringe-Fantasy-Sachen. Das heißt, da kommen zwar auch Drachen und so vor, aber es hat für mich einen eigenen
Stellenwert. Es ist nicht dieser abstrakt, diese super abstrakte Darstellung.
Das ist es nicht.
Halt, also aber es kann halt schon funktionieren. Man muss halt wirklich, ich kann das durchaus verstehen, weil man muss halt bei einem Spiel, was so hart ist, brauchst du halt einen gewissen. Du kannst es halt nicht aussehen lassen wie in Call of Duty, ja, wo dir alles, genau, wo der Bildschirm komplett zugehört.
Aber das ist ja mein Problem bei Edge of Tomorrow. Sieht ja so aus.
Also weißt du das? Ich weiß zum Beispiel nicht, wie konkret das jetzt aussieht. Ich weiß es aktuell
nicht. Ich meine
jetzt
nicht. Den Film.
Ja, okay, aber ich, genau, weiß es beim
Spiel. Weil ich finde jetzt zum Beispiel diese
Mac. Ich würde da definitiv eine Abstraktion.
Diese Mac-Anzüge, die sie haben und so, die finde ich jetzt, ich finde die cool, aber ich finde die jetzt nicht super original. Da kann ich auch Titanfall 2 spielen, was es ja auch hat, ne?
Was ja auch nicht schlecht war.
Ja, richtig, aber brauche ich das nochmal? Das ist einfach.
Und eine Kombination aus Titanfall und Superhot würdest du nicht spielen?
Die würde ich spielen.
Siehst du?
Die würde ich
spielen. Danke. Verkauft.
Ja, Moment, da muss aber dazu sagen, dass wir sind jetzt hier voll in dem Thema drin. Superhot hat ein Gameplay-Element, was über alles andere hebt. Die Welt bewegt sich nur, wenn der Spieler sich bewegt. Das ist wirklich halt eine coole Idee. Das heißt, wenn man nichts macht, passiert auch nichts so. Und sobald man einen Schritt nach vorne läuft, man sieht auch die Kugeln fliegen. Das ist wirklich eine geile Idee. Aber so hört sich das für mich jetzt nicht an. Oder wolltest du genau das Konzept
nein,
auch haben?
Nein,
du wolltest
schon ich will kein genaues Superhot. Genau. Machen. Nein.
Genau. Also was wäre jetzt eigentlich das Besondere bei deinem Spiel, mal abgesehen davon, dass es eine Umsetzung von Edge of Tomorrow ist?
Muss es was Besonderes
ja
sein? Wir brauchen eine Videospielumsetzung von einem aktuellen Film.
Ja, aber die funktioniert und toll ist.
Okay.
War nicht Teil der Frage, ganz ehrlich.
War für mich, ganz ehrlich, leider mein Totschlagargument.
Danke, Robert. Arschloch. Henner, am Ende haust du mich so raus. Das war erst verkauft und dann haust du mir so einen zwischen die Beine. Du fahr mit mir essbar nach Hause, ey.
Es war wirklich essbar. Ich fand's total spannend, weil Edge of Tomorrow, Thomas Pitch, er hat ihn so gut verkauft,
ja, dass auch,
das
ja
so spannend ist und dass das Videospielerlebnis so gut ist. Und da wurde vor allem von Roberts Kritik, ja, das gibt's ja schon da, das gibt's
gibt
ja
es
schon
nicht, hier, gibt es nicht.
Spiel, das ist ja auch ein Battle, natürlich hast du auch irgendwo
es
recht.
Es gibt, ne? Aspekte von allen Spielen, gibt es. Aspekte
vor allem dann halt abzuklingeln, bevor ich was sagen kann. Das ist echt scheiße.
Vor allem, du hättest natürlich die Kritik
scheiße
auch zu meinem Ding ja auch sagen
das ist
können.
Echt
das
scheiße.
Und der Punkt geht an Looper.
Ohne zu sagen, ich kann mich noch mal wehren. Das ist
nee,
scheiße.
Aber man jetzt muss auch sagen, die Kritik hätte Thomas mir gegenüber sicherlich auch anbringen können, weil ich meine, ein Horror-Adventure aus der Ego-Sicht ist auch nicht
was
neu.
Was für mich,
ne,
der größte Unterschied war, dass die Optik, die Originalität der Optik war natürlich bei Robert stärker, wenn man so diesen alten Film sozusagen als optisches Maß nimmt.
Ich habe mich zur Optik gar nicht geäußert, weil ich nicht weiß, wie es. Nee, Entschuldigung, wir sind nicht in der Diskussionsphase. Mach.
Genau.
Er hat den Raum verlassen.
Ich verscherze mir gerade extrem mit Thomas.
Lass die Lupe in Ruhe hier. Ich habe doch eh schon.
Ich fand aber wirklich von beiden Ideen tendenziell stark und es war für mich aber einfach dieses. Es ist nicht original genug, dann hast du gesagt, muss es original sein, damit hast du quasi intendiert, dass es
das
nicht original
nicht
sein
gesagt
muss.
Das hätte ich nicht gesagt.
Das war für mich das
Totschlag.
Sagst du trotzdem noch irgendwas zu den Loopern, obwohl es da nicht so viel zu sagen gibt?
Ich
du kannst sagen,
auch,
sie hat sich stets bemüht.
Sehr gut, ja.
Den Film jetzt, oder?
Genau, der Film geht die Runde für mich an Robert. So, und nachdem Robert diese Runde gewonnen hat, steht es nun 2-2. Steht es nun 2-2, Anne und Robert.
Könnt ihr euch das denken? Vorstellen, ich nicht. Wow.
Deshalb kommen wir jetzt, leider sind sie damit schon fest in den Finalrunden. Thomas könnte sich jetzt noch, um seine Ehre zu retten, natürlich voll reinhängen.
Häng dich rein. Außerdem kannst du die Person...
Du bist doch Fußballfan, oder?
Außerdem muss doch Thomas die Person, die er weniger so leiden kann, gerade ausputen.
Oder Thomas kann taktisch spielen und sozusagen dem einen...
Aber ich weiß schon, wem er einen reinfügt, wenn er taktisch...
Nee, wir machen das persönlich, nicht hier im Spiel.
Später in der U-Bahn, okay.
Wann kommt der Sound? Dieses Soundboard, das hat mich schon konditioniert, Henning.
Round 5.
Und wir bleiben intermedial.
Wir haben einen Fan, definitiv. Sau gut.
Wir kommen wieder zu einer von den Hörern eingesendeten Frage, die sich einer großen Beliebtheit anscheinend, also sehr beliebt ist. Und zwar wurde die sowohl von dem S-Giant Fair, den wir ja schon, von dem wir auch schon ein paar Fragen bekommen haben, und auch von der Kalli, die auch schon ein paar Fragen gestellt hat, eingeschickt. Liebe Grüße an die beiden.
Grüße.
Und zwar ist diese, vor allem jetzt gerade als Aufhänger könnte man sagen, jetzt gerade wird ja dieser The Dark Tower sehr gefeiert und alle freuen sich darauf, dass der rauskommt und so. Und deshalb ist die Frage... Ist King?
Kommt der jetzt wirklich?
Ist das King oder...
Ja.
Okay. Ja.
Das ist dieses Stephen King wändefüllende Monstrum.
Ich glaube, das Dach wurde gerade irgendwie wieder verrückt, aber ich meine, es gibt auch schon Poster.
Ja, das ist halt so ein Ding, was... Ich glaube, bestimmt seit 10 Jahren kommt. Okay, jetzt kommt's aber wirklich. Cool. Los.
Und auf jeden Fall, deshalb ist die Frage, welches Buch oder welche Buchreihe würdet ihr sehr gerne mal verfilmen?
Aufregend.
Und Thomas davon.
So, ich bin ein riesengroßer Haruki Murakami-Fan und mir ist beim Lesen der vielen Novellen, die spielen nicht alle im selben Universum, aber in einem relativ ähnlichen, immer schon aufgefallen, dass der Typ sehr szenisch schreibt. Da waren immer Szenen dabei, würden super in den Film passen. Generell kurz erklären, wir haben halt bei Murakami, insbesondere bei Mr. Aufziehvogel, auf den ich mich jetzt konkret beziehen würde, einen ganz normalen Typen in einer ganz normalen Welt, dem ab einem gewissen Zeitpunkt in dieser Story was total Abstruses passiert. Nicht irgendwie bunte Kaugummi-Explosionen, sondern einfach nur eine wirklich komplett verrückte Realität, die sich langsam in sein Leben reinschleicht. Wir haben halt wirklich komplett bizarre Szenen, wie zum Beispiel kleine Leute, die aus Fernsehern kommen und einfach, er guckt Fernsehen, es kommt jemand aus dem Fernseher, die sogenannten Fernsehleute, Terebi People, und die installieren bei ihm in der Wohnung einfach was. Oh. Und das machen die halt so. Und dann gehen wir wieder im Fernsehen und sind weg. solche Sachen. Wir haben halt in einem anderen Buch, bei Kafka am Strand, haben wir halt ein Gespräch zwischen dem Protagonisten und seinem vermeintlich alter Ego-Spoiler namens Krähe, was man halt auch... Er heißt halt nicht nur Krähe. Es ist halt auch nicht klar, ist er eine Krähe? Wird teilweise beschrieben wie eine Krähe. Man könnte das halt wirklich sehr David Lynch-artig, diese bizarren Szenen, dieses Irreale in einem ganz normal alltäglichen Zusammenhang sehr gut darstellen. Wenn man dann halt wirklich sagt, wir machen eine ganze Reihe, dann könnte man halt wirklich Mr. Aufziehvogel, dann auch das neue 1Q84, wo halt auch sehr viele bizarre Szenen um sogenannte, wie heißt es auf Deutsch? Air Chrysalis. Wie nennt man Chrysalis auf Deutsch? Worin verpuppen sich Viecher?
Raupen. Kokon.
Ach so, okay.
Raupen.
Raupendinger. da gibt's halt auch dieses, es ist halt ein ganz alltägliches Setting, immer in den jeweiligen Zeiten. Und dann haben wir ja diese total grotesken Elemente da drin, die halt heutzutage technisch auch wunderbar umzusetzen sind. Dazu kommt dann halt noch meiner Meinung nach ein sehr gut für Filmumsetzung angelehnte Schreibweise, die halt wirklich in einigen Szenen, wo halt wirklich, es könnte 1:1 aus einem Drehbuch sein.
Also würdest du mehrere Filme oder?
Ich würde, wenn sagen wir so, wenn das Studio an mich glaubt, würde ich mehrere Filme, eine Murakami-Filmreihe machen. wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich wirklich meinen persönlichen Liebling Mr. Aufziehvogel nehmen.
Aber sind das alleinstehende Romane von einem Autor oder ist es ein Fortsetzungsroman?
Das ist ein Autor. Es sind teilweise halt wirklich à la Cinematic Universe oder halt dann halt Romanistic Universe, nein, wie nennt man das? Novel Universe. Die halt zueinander passen. Die können in derselben Welt spielen. Es ist nicht, es wird nicht thematisiert, ob es dieselbe Welt ist oder nicht. Aber in die großen Romane könnten es halt durchaus sein. Okay. Wo wir dann halt auch Realcharaktere haben, wie ein Colonel Sanders, der echt wird und mit dem Protagonisten anfängt zu reden.
Okay, dann machen wir weiter mit Robert.
Oh, bei mir ist das so gar nicht drehbuchmäßig. Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, weil es gibt einfach schon viele Bücher, die auch verfilmt wurden. Ob gut oder schlecht, steht auf einem anderen Blatt. Ich habe mir einen dystopischen Roman aus dem Jahr 1957 ausgesucht, den ich sehr, sehr mag. Und der heißt Die Gelehrtenrepublik von Arno Schmidt. Weiß ich, ob ihr den kennt. Der ist sehr, sehr, sehr abgefahren. Und ich würde sogar sagen, das ist einer von den Romanen, die eigentlich nicht verfilmbar sind. Und es liegt alleine schon an der sprachlichen Ebene. Weil das alles, diese Perspektive, das ist eine Reisereportage von dem Protagonisten. Und er redet oder schreibt über Dinge, die so heikel sind in dem Buch, dass man sie eigentlich nicht in der Sprache schreiben darf, die jeder versteht. Das heißt, es muss eine Sprache sein, die sozusagen neu ist. Und deswegen besteht das Buch aus ganz vielen Sprachspielen. Das heißt, da werden Vokale und Konsonanten teilweise ganz anders eingesetzt. Es sind sau viele Fußnoten drinne. Das heißt, man taucht wirklich in so eine Sprachwelt ab, wenn man das Buch liest. So, ne? Und dann merkt man schon, eine normale, straighte Verfilmung, gerade im Vergleich zu Thomas Beispiel, du sagst, es ist drehbuchmäßig, würde hier gar nicht funktionieren. Es ist, wie gesagt, eine Dystopie, das spielt nach dem 2008, also wie gesagt, das Buch kam 57 raus,
die ferne Zukunft, genau,
nach dem Atomkrieg und es ist eine total skurrile, bizarre Welt, es ist eigentlich eher eine bissige Satire, als dass es wirklich jetzt so von der Story lebt, so, ne, also das ist, man hat halt so einen Hominidenstreifen außerhalb von der Welt, wo die Menschen leben und da sind halt ganz bizarre Kreaturen, Menschen mit Spinnenkopf, irgendwelche Zentauren und das ist total krass und dieser Charakter hat halt diesen Reisebericht, bewegt sich durch diese Welt und eigentlich geht es darum, um das Verständnis um die Welt. Da ist im Buch zum Beispiel auch eine Karte, wo die Idealstadt aufgezeichnet ist. Es ist eine Stadt, wo dann Wissenschaftler und Künstler sich aufhalten und die müssen auch in einem bestimmten Zeitraum was zustande bringen, sonst werden sie aus der Idealstadt rausgeschmissen. So, ne? Es ist total grotesk. Diese ganzen Charaktere sind komplett überzeichnet. Im Hominidenstreifen gibt es dann auch so eine sexuelle Spannung zwischen ihm und einer Zentaurin, die dann halt auch da rumläuft. Ne? Und was ich mir halt vorstellen würde, um das Ganze mal zum Punkt zu bringen. Man kann das, wie gesagt, nicht richtig verfilmen, auf der narrativen Ebene sehr schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die Welt verfilmt. So ähnlich, wie es zum Beispiel bei Blade Runner auch ist. Ne, bei Blade Runner ist ja auch nicht wirklich eine konsequente Umsetzung von dem Roman. Es hat teilweise einen völlig anderen Ton. Der Hauptcharakter ist ganz anders. Was sie aber geschafft haben bei Blade Runner, ist, die Welt umzusetzen. Und das würde ich mir hier auch wünschen. So eine total abgefahrene, skurrile, mit ganz viel Humor ist im Buch halt auch, so diese Postapokalypse, diese dystopische Zukunft zu zeigen, die halt eben nicht so typisch Mad Max-mäßig ist. Nicht, dass ich was dagegen hatte, ich liebe den Film, aber die halt mehr so in diese skurrile Richtung geht, weil sowas fällt mir momentan jetzt in der Filmlandschaft auch nicht unbedingt ein. Ne? Wie man dann die Story umsetzt, wie man das mit diesen Sprachgeschichten, mit diesem Reisebericht umsetzt, da würde ich dem Regisseur, oder wenn ich das wäre, dann müsste ich mir dann halt eben was Originelles einfallen lassen. Ich würde einfach nur sehr gerne diese Welt in Filmform sehen.
Anne.
So, was habe ich mir ausgesucht? Und zwar würde ich gerne als Film sehen oder selbst verfilmen Geek Law von Catherine Dunn. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Auf Deutsch heißt der Roman, der wurde erst vor 3 Jahren übersetzt, nach 25 Jahren. Tatsächlich, seit es diesen Roman gibt, heißt das kriege ich nicht zusammen, Binewskis atomarer Verfall einer Familie, einer radioaktiven Familie. Jetzt kriege ich es nicht ganz, bin ich aufgeregt, weil mir dieses Buch doch irgendwie wichtig ist, keine Ahnung. spannende Facts zu diesem Buch ist, dass der in den 90ern, gerade von der Grunge-Szene, sehr, sehr gefeiert wurde, dieser Roman, und von sehr vielen Menschen gelesen wurde, die zum sogenannten Club der 27er gehören, also die sich Suizid begangen haben mit 27 Jahren. Und all diese Menschen haben dieses Buch vorher gelesen und sehr gefeiert. Und genau, lustig ist, dass mir meine beste Freundin den zum 28. Geburtstag geschenkt hat, aus Sicherheitsgründen. Genau. Und ja, aber dieses Buch ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ich kann ganz vielleicht kurz den Grundplot sagen. Es geht darum, dass sich ein Zirkus-Ehepaar, die beim Zirkus sind, in einer sogenannten Freakshow, wie man es früher genannt hat, versucht, eine besonders freakige, geekige, abgefahrene Familie zu züchten. Das heißt, sie haben Arturo, den Fischjungen, mit Radioaktivität und so, mit Inzest und so weiter, züchten sie sich halt Kinder zurecht, die besonders abnormal sind. Es gibt ein siamesisches Zwillingsmädchen, die aber wunderschön sind zum Beispiel und wahnsinnig gut Klavier spielen können. Dann Arturo, der so super eloquent und rhetorisch begabt ist,
Genau, und erzählt wird die Geschichte von der Schwester, die ein Albino-Zwerg ist. Also im Buch heißt sie so. Und ist aber, und jetzt kommt das Spannende daran, sie ist zu normal für diese Familie. Sie ist nicht richtig Familienmitglied, weil sie zu normal ist. Sie hat nicht keine richtigen Aufgaben. Sie, genau, sie erzählt, also in dem Buch ist, erzählt sie von ihrer Familie und eben wie sie auch quasi in diesem total abnormalen Kontext, also wenn man überhaupt von normal da sprechen kann oder nicht normal, weil damit spielt nämlich dieses Buch, dass sie eben dieses, was ist normal und was nicht normal, total umdreht. Und du bist eben in dieser Freak-Show, in diesem Zirkus-Kontext drin und alle normalen Menschen sind da, dort minderwertig. Also es dreht wirklich komplett alle Vorstellungen von, ja, die wir so normal kennen, um. Und genau, wird eben erzählt von dem, ja, von der kleinen Albino-Frau. Genau, so, das ist das wirklich abgefahrene Setting. Genau, ich kann mir wirklich vorstellen, einen Film davon zu sehen. Ich meine, die Story ist spannend, da passiert so viel Familientwist und das ist eigentlich eine Family-Story, die total verrückt ist. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr den Zementgarten vielleicht von? Nee. Das ist auch so eine, ist auch ein Kurzroman. Und der hat zwar überhaupt nichts jetzt mit so einer, mit so einem Zirkus-Setting oder einem Setting des Abnormalen oder Deformierung zu tun, aber auch eben mit ganz so vielen verkorksten Familienzusammenhängen. Ich denke, da könnte man richtig abgefahrenes, krasses Horror, Drama, keine Ahnung, was machen, was freigegeben ab 50 Jahren ist. Ich weiß es nicht. Genau.
Also weil es so langweilig ist oder weil es so heftig ist?
Nein, weil es so heftig ist. Also ich muss das Buch ein paar Mal weglesen.
Man darf auf gar keinen Fall unter 27.
Ja, genau. Und, also ich würde aber die Leseempfehlung auf jeden Fall rausgeben, weil das echt im Blick auf gerade so...
Kannst du den Titel nochmal sagen?
Also Geek Love von Catherine Dall, genau. Genau, kannst du googeln. Und dann gibt es aber jetzt auch die deutsche Übersetzung. Also ich empfehle es, ich finde, es kehrt so, also Perspektiven sowas von um. Ich glaube, das kann im Film einfach auch gerade super funktionieren, wenn man das gut hinkriegt, dass du eben diesen Perspektivenwechsel drin hast. So habe ich, glaube ich, auch eine Buchempfehlung zu meiner Filmidee rausgegeben.
Aber ich habe das mit diesen 27ern aber auch schon mal gehört. Ich habe das jetzt nicht mit dem Buch in Verbindung gebracht. Aber
die 27er gibt es ja auch eine Comicreihe. So. Das ist ja so ein ganz, das ist ja so ein Mythos irgendwie. Aber bei dem Buch, das gehört irgendwie dadurch, dass es in den 90ern eben sehr von dieser Grunge-Szene und auch gerade Kurt Cobain gefeiert wurde, ist es wie so ein Mythos. Gehört es da?
Ja,
so
nee, das hört sich auch spannend an.
Ja, aber es ist wirklich ein Hammerbuch. Das ist großartig. Mythos. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es ein guter Film ist.
Ja, dann bitteschön, wir haben drei sehr absurde Filme, wenn ich das so richtig überblicke.
Ja, ich find ehrlich gesagt, die Bücher, gut, mein eigenes ist ja klar, aber ich finde jetzt eure beiden, die würde ich auch lesen, was ihr da jetzt so beschrieben habt. Also fand ich super spannend.
Die Titelfrage war ganz, ganz eigennützig nochmal gestellt.
Also ich muss...
Es hilft natürlich auch den Zuhörern, die Empfehlung nochmal mitzubekommen, aber...
Also ich muss bei Thomas sagen, dass da hätte ich mir gewünscht, dass du dich ein bisschen mehr vielleicht auf ein Buch konzentrierst. Und
wie gesagt, wenn ich muss, würde ich den Aufziehvogel nehmen, weil das einfach meine Lieblingsgeschichte ist. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass wir halt wirklich eine Anthologie machen.
Genau, aber ich glaube, ich hätte einfach irgendwie gern gehört, so wie quasi dein Lieblingsbuch als Film aussehen würde. Genau, und Robert, so würde ich es auch sofort lesen, das trifft bei mir genau ins Mark. Du hast gesagt, du willst die Welt umsetzen, aber du hast halt auch gesagt, gut, die Story ist irgendwie nicht umsetzbar, genau durch dieses Buchmedium, was ich auch irgendwie schade finde.
Das ist ja das Problem, weil das geht es ja doch halt irgendwie.
Ich glaube halt, es spielt auch mit Sprache, und Sprache ist ja nicht nur schriftlich, sondern eben auch mündlich. Und vielleicht hätte ich glaube, da hätte
es schon was. Aber so Fußnoten sind halt sprachlich schwer umzusetzen.
Ich sehe das Problem. Also ich glaube, man müsste wirklich einen ganz anderen Ansatz machen, was ich grundsätzlich eigentlich auch ganz cool finde. So, aber es ist wie bei so Sachen wie Fear and Loathing in Las Vegas, der ja auch, finde ich, ganz ordentlich verfilmt wurde, man müsste es dann schon, es ist halt schwer. Ne? Mhm. Also man muss einfach Aspekte rauslassen und das kann man nur gut machen.
Du hast ja auch gesagt, du willst die Welt und dann den Rest dem
Das wäre mein Ansatz, genau. Das heißt also sozusagen als Ausgleich, dass man diese sprachliche Ebene halt eben nicht so gut umsetzen kann, müsste man auf der visuellen, filmischen Ebene dann eben als Ausgleich dem Zuschauer was bieten, wo man sagt, okay, dafür bekomme ich jetzt aber das. Ne?
Genau, also da glaube ich, bräuchte ich insgesamt noch mehr. Ich habe bis jetzt drei sehr gute Bücher gehört. Ich bräuchte noch mehr jetzt die Umsetzung in den Film. Da würde ich, glaube ich, gerne noch ein bisschen mehr hören. Bei Thomas, glaube ich, ein bisschen mehr zu dem Plot von Mr. Aufziehvogel. Ich habe jetzt, glaube ich, nur die Kinder, die aus dem Fernseher kommen.
Es sind keine Kinder, es sind nur geschrumpfte Menschen. Ja. Es sind auch keine Zwerge, es sind nur geschrumpfte Menschen.
Also Menschen in klein, wirklich.
Wenn wir wirklich an Mr. Aufziehvogel bleiben, das ist ein 800-Seiten-Buch, das jetzt kurz zusammenzufassen wird, schwer.
Aber was ist deine zentrale Filmidee?
Aber so grob irgendwie...
Du nochmal. Wir würden ja einen 2-3-Stunden-Film draus machen wollen und den Plot.
3-Stunden-Film gleich.
Ich gebe dir sämtliche Freiheiten wieder.
nee, aber dann einfach nur so grundsätzlich, weil ich kann mir da drunter.
Ja, wir haben halt einen aktuell arbeitslosen Japaner, der. Arbeitsloser Japaner ist ja quasi an sich schon mal eine sehr bizarre Sache, weil da ist man ja quasi schon komplett raus. Der ganze Plot fängt so an, dass eines Tages haut seine Katze ab. Im Hinter, also das ist ein Haus, was an einer toten Gasse so genannt liegt. Das war mal eine Verbindungsstraße, die ist jetzt aber von hinten mit Häusern bedeckt. Da sind halt kommt man auf die Hinterhöfe von anderen Häusern. Und er geht halt die Katze suchen, trifft dann da auf eine junge Frau, die auch gerade nicht in der Schule ist, weil sie halt krank ist. Die beiden freunden sich ein bisschen an. Was halt auch wieder so leicht bizarre sexuelle Anstöße hat zwischen einem erwachsenen verheirateten Mann und einer 16-jährigen jungen Frau. Gegenüber von dem, die freunden sich halt an, die hängen dann auch ab und gegenüber von dem ist halt ein ehemaliges Mordhaus. Da wurden Leute umgebracht und dieses Haus. In dem Buch wird dann halt auch die Geschichte von diesem Haus erzählt und so weiter und so fort. Müsste man vielleicht alles nicht machen. Da kommt es halt zu einem großen Kataklysmus, als dieser Hauptprotagonist in den Brunnen steigt und da eingesperrt wird. Da ist ein Brunnen im Haus. Wir haben dazu dann halt auch noch andere Erzählstränge, weil er mit seiner Frau, bevor die heiraten durften, musste er zu einem Wahrsager. Und dieser Wahrsager der wurde selber in einem Brunnen eingeschlossen im Zweiten Weltkrieg in Manchukuo, also China. Und diese ganzen, es ist halt wirklich, es sind 800 Seiten, es ist sauschwer zusammenzufassen und es ist halt es fängt ganz normal an und es wird bizarrer und bizarrer.
Also dieses Lyncheske, was du vorhin
meinst. Richtig, es ist halt wirklich filmisch Lynchesque super umzusetzen. Es kommt halt, wir haben halt auch ein Body-Horror-Element, der Mann bleibt halt in diesem Brunnen und kommt dann irgendwann raus, weil er Glück hat und das Mädel kriegt dann doch noch einen Rappel und holt ihn halt doch noch raus. Erst sperrt sie ihn da unten nämlich ein. Er kommt halt raus und hat auf einmal ein Mal im Gesicht. Ein schwarzes Mal. widerlich, ekelhaft, passt überhaupt nicht, es ist heiß. Alles ganz grotesk. Durch dieses Mal wird eine andere Frau auf ihn aufmerksam, die eben genau Leute mit solchen Abnormitäten sucht. Und da kommt dann halt wieder die nächste sexuelle Szene, wo diese Frau nämlich anfängt, sein Mal zu lecken.
Okay, das.
Wir sind wirklich bei Lynch. Das Ganze kulminiert dann irgendwann darin, dass diese Frau und ihr nicht redender Sohn auf diesem ehemaligen Mordgebäude, wo halt dieser Brunnen ist, weil dieser Brunnen hat eine Besonderheit, dieser Brunnen scheint irgendwie ein besonderer Ort, das ist eine besondere Aura zu sein. Die bauen dann einen Hochsicherheitshäuserkomplex rauf, damit der Protagonist in diesen Brunnen gehen kann und da dann Visionen hat und so weiter. Und es wird halt immer grotesker. Zwischendurch passieren ganz normale Sachen, wie seine Frau betrügt ihn und verlässt ihn. Das ist dann halt wirklich in einem normalen Setting eigentlich, um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen. Aber es läuft halt so, es ist, für ihn bricht die Welt zusammen. Aber für den Leser, durch diese ganzen grotesken Sachen, die da drumherum passieren, ist das halt, also für mich war das beim Lesen so eine Fußnote. Okay. Aber der Protagonist ist halt komplett gefickt, weil sein Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Nicht nur im Sinne von Body-Horror, eklig und es passieren groteske Sachen, sondern halt auch wirklich, weil halt normale auch Sachen, normale okay, Sachen ja, dazu passieren. Was? Und dieser Zwiespalt zwischen diesem normalen und diesem super grotesken geht halt durch all seine Bücher.
Was mich jetzt interessieren würde, zum Beispiel speziell bei dem Buch, bleibt das dann so oder wird das irgendwann ins Verständliche aufgelöst?
Das wird auch wieder, wir haben zum Ende hin wirklich wieder eine gewisse Versöhnung, das Mal geht auch weg und so weiter.
Nee, aber wird das dann erklärt oder bleibt das grotesk? Ich bin zum Beispiel eher ein Freund, wenn es bleibt. Also im Film muss ich alles aufgeklärt
es wird
werden, ne?
Zu einem gewissen, also so Sachen wie zum Beispiel, dass dieser Brunnen ein besonderer Ort ist und so weiter, das wird schon zumindest erwähnt. Okay. Es gibt dann halt auch noch dahinter liegende Verschwörungen und so weiter und so fort. Aber es bleibt ein ganz, ganz großes Fragezeichen am Ende.
Okay, das
weil
ist
halt
gut.
Einfach
das ist
nicht, wichtig, ja, nicht weit. Ja, nee. Wenn das alles aufgeklärt wäre, wäre das total unspannend. Ne? Ja.
Ich glaube, das könnte man filmisch richtig gut umsetzen.
Auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, gerne nochmal meine Geek-Love-Film-Verfilmung nochmal ein bisschen in filmischen Wörtern ausdrücken. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, dass wir mit der Protagonistin, der Albino-Zwergin, die übrigens...
wunderschöne Wortkombination. Ja,
die Hashtag der Sendung ist übrigens Albino-Zwergin.
Ja, ich mag ja Zwergin nicht, aber es ist ein selbstgewählter Begriff Zwergen in dem Buch. Nicht. Nee, ich mag den das Begriff ist, ja. nicht. So, was ich aber gerne sagen würde, ist, dass diese Person eben so klein ist, dass sie im Wohnwagen unter der Spüle lebt. Also in einem sehr engen Raum sich da sehr wohl fühlt. So, und es ist aber so, dass wir später, also wir kriegen ja die ganze Geschichte eben von der erwachsenen Albino-Zwergin erzählt. Wie ihr merkt, habe ich ihren Namen vergessen, deswegen sage ich das so oft. Genau, also kann ich mir vorstellen, dass wir im Film quasi in einem super, super engen, unangenehmen Kammerspiel mit ihr sind und wirklich diese ganze abstruse oder skurrile Realität ihres Zirkus, ihre Zirkuskindheit und Jugend, dass wir die vielleicht eher auch so ein Rückblenden sonst irgendwie erleben, aber halt dadurch, dass wir so nah mit ihr sind, eben in, ich weiß noch nicht, ob ich es mir gerade auch gut vorstellen kann, das Ganze wirklich in der Spüle, ich weiß nicht, unter der Spüle sein zu lassen. ich weiß es noch nicht, irgendwie, die das Spüle ist irgendwie so eine, wie bei Delikatessen, ne, hier in dem, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich denke, ich meine, das Buch ist auch relativ lang und hat viele, viele verschiedene Aspekte. Sie hat mit ihren Geschwistern auch sehr besondere Beziehungen. Ich müsste überlegen, ob man da vielleicht manche rausnimmt, ob man die alle zeigen kann. Aber ich denke, ich würde versuchen, schon das alles irgendwie anzureißen. Und im Endeffekt ist es ein Familiendrama aus der sehr, sehr nahen, fast unerträglich nahen Perspektive von eben unserer Protagonistin. Und ich denke, da könnte man einen super spannenden Film draus machen. Hat doch fast vielleicht so, ich meine, hat nichts mit Room zu tun. Ein guter Film übrigens, toller Film. Aber
Plug.
ja, aber ja, genau, ist was anderes, aber weiß ich nicht, diese Enge zu Filmfiguren durch eine räumliche Enge finde ich einfach spannend.
Wären Kostüme da wichtig?
Ich gebe gerne zu, dass mein Beispiel auf jeden Fall hier am wenigsten greifbar ist, was eine direkte filmische Umsetzung betrifft. Und das liegt natürlich auch an der Vorlage. Mhm. So, ne? Was eure beiden Sachen betrifft, die haben ja beide so ein Body-Horror-Element drin. Ne? Weil du hast ja diese Freaks sozusagen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht politisch unkorrekt, wenn ich das sage.
Wir haben schon die ganze Zeit Albino-Zwerg
gesagt. Nein, das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Nee, also genau. Und du hast natürlich auch diese Elemente drin. Bei Anne werde ich das Gefühl nicht los, durch diese Nähe zum Protagonisten, durch dieses Dramading, ich würde, glaube ich, lieber ein Theaterstück davon sehen. Gerade wenn du sagst, dass es so ein Kammerspiel ist und dann auf engen Raum spielt.
Aber dann haben wir ja wieder die Kostümsache.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich, glaube ich,
genau. Es muss halt schon funktionieren. Genau, ich glaube auch, dass es eben genau kostümmäßig oder dass es super funktionieren wird. Ich meine, dass es einfach...
Ja, okay, nee, da habt ihr recht.
Ich finde, Theater finde ich auch auf eine andere Art, ist auch ein tolles Medium an sich, aber ich muss sagen, im Kino bist du alleine. Allein. Mit dem, also ich finde, das ist halt das, was ich mir...
Im Kino ist halt der Typ auf der Leinwand nicht so ein echter Mensch, wie der Mensch auf der
Bühne
ist.
Mir leuchtet aber das Maskenargument absolut ein. Das würde das zu sehr verwässern im Theater, das stimmt.
Und die Frage ist, ich meine, ja, ein Animationsfilm könnte man auch machen. Man könnte viele Stile...
Aber da finde ich diese menschliche Ebene zu wichtig, wenn du es so beschreibst für einen Animationsfilm.
Aber die menschliche kannst du die menschliche Ebene an eine Realverfilmung aufhängen?
Okay. Und was Thomas jetzt betrifft, ich finde, bei dir fallen mir so wirklich so Filme ein, wirklich gute japanische Filme, wie zum Beispiel Kairo, falls ihr den kennt. Das ist so ein japanischer Horrorfilm, der so, ich glaube, der kam sogar vor diesem ganzen Ring-Hype und so raus, der wesentlich subtiler war. Und ich habe ständig so Bilder von diesem Japan-Horrorfilm. Ich meine, das ist jetzt nicht negativ, ganz im Gegenteil. Nee. Ich weiß, dass dieser Hype entstand. Ich weiß, dass es dann diese eher schlechten Filme später auch gab, gerade auch die Remakes aus Amerika und so. Ich meine jetzt so wirklich diese wirklich guten japanischen subtilen Horrorfilme, die so einen ganz bestimmten Look haben. Bei dem Brunnen ist mir natürlich erstmal Ring auch eingefallen. Mhm. Das scheint ja wirklich so ein Symbol zu sein, was da, weiß nicht, ob das bei anderen Sachen auch vorkommt.
Symbol ist da sehr
aber
gut, aber das ist
ein
halt
Brunnen
eine
ist
Sache.
Natürlich immer ein starkes Symbol für solche Sachen, ne? Unergründlich, tief und so, ne? Und
das Interessante Abgründe. Ist halt auch, dieser Brunnen ist kein nasser Brunnen, sondern der ist trocken.
Okay.
Also es geht wirklich darum, es ist ein Brunnen, der dann halt mehrere Ebenen hat. Einmal diese Isolation von der Außenwelt, weil die Frau macht da wirklich Steine oben rauf und der ist weg. Der ist komplett in der absoluten Dunkelheit.
Dann reibt es sich die Haut mit der Lotion an.
Es. Nee, das ist halt wirklich, diese Brunnensache ist halt in diesem Buch wirklich auf mehreren Ebenen.
Das war jetzt auch nicht so gemeint, dass ich es nicht nochmal sehen würde.
Es
ist jetzt nicht so, dass man
aber es ist jetzt nicht, da kommt da nicht Samara-mäßig rausgekrochen.
Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn ich sage, an japanischen Horrorfilme erinnert es mich dann jetzt nicht unbedingt wegen dem Plot, der hört sich viel Lynchesca an, sondern halt eher wegen dem grundsätzlichen kalten Look, den ich mir bei so einem Film vorstellen könnte. Alles ein bisschen farblich anders, als man so von diesen Klischee-Horrorfilmen aus den USA kennt.
Wenn man sich den Unterschied zwischen dem westlichen Remake von Ring und dem Original.
Zum Beispiel, so, genau. Ja, und ja. Ich glaube, da ist einfach sehr viel Raum, um das visuell halt wirklich sehr stark zu machen. Was bei Anne zum Beispiel mehr in Richtung Charaktere geht, würde
das
bei dir, glaube ich,
das wird visuell ein Feuerwerk, ja, genau, der Absurdität.
Ich glaube, bei Thomas Beispiel wär's ein absolutes Feuerwerk, was die Umgebung betrifft. Gerade wenn du sagst, die bauen da jetzt wirklich noch einen Sicherheitskomplex hin und da ist dieser Brunnen und dann geht man durch Hinterhöfe, das wird sich auch ein bisschen zukunftsmäßig.
Ich habe ein Zirkus-Setting.
Es ist ganz normal, ich glaube, es sind die späten 70er, frühen 80er.
Okay, das macht's finde ich jetzt noch spannender. Ja, ja. Wenn's dann
für mich nicht.
Das ist halt total grotesk.
Okay.
Weil es kein Zirkus ist.
Oh Gott, das ist eine sehr lange Runde, aber ich glaube, das liegt daran, dass wenn man vor allem Bücher hat, die erst komplex sind und vielleicht unbekannt,
muss man erstmal auf die Bücher eingehen.
Ich bin auch viel zu wenig auf die Geschichte bei mir.
Ja, das stimmt leider. Also ich glaube, dass dadurch, dass du leider nicht so wirklich einen Plot verkauft hast, sondern eigentlich nur eine Welt, ja, warst du für mich auch als erstes raus. Ich fand Anne und Thomas wahnsinnig interessant, beide Geschichten. Finde die Albino-Zwergin eine ganze Handlung unter der
Spiele. Ich glaube auch, es wird dir gut. Ja, also im Film, ne?
Ja, finde ich total spannend, aber ich finde auch diese ganze Brunnengeschichte und dieses Normal wirkt schon wieder absurd, weil das Absurde so,
ja,
normal
der Wechsel,
ist.
Ja,
super interessant. Ich finde es super schwer. Ich würde jetzt mal, weil Robert schon raus ist, dich mal fragen, wozu du tendieren würdest, Robert.
Oh, das ist wirklich wahnsinnig schwierig für mich jetzt gerade. Also, ich glaube, ich würde zu Thomas tendieren, aber auch.
Ja.
Aber auch nur, weil bei dir diese charakterliche Ebene, diese zwischenmenschliche Ebene zwischen diesen Figuren drin ist und aber auch diese visuelle, filmische Ebene, was man mit der Umgebung alles machen
aber
könnte.
Aber so wenig Film, also ich habe so wenig das Buch gehört, aber so wenig vom Film,
nee, wie der Film würde, aussehen könnte. Also ich will jetzt, wie gesagt, ich sag ja schon, es fällt mir wirklich schwer, weil ich würde auch
du
alles
hast gesagt,
gucken.
Du könntest ein Kammerspiel
ich finde Kammerspiel halt auch super spannend. Aber ich wäre, glaube ich, ein bisschen gespannter darauf, was man eben aus dieser Welt, die Thomas beschrieben hat, machen würde. So, das wäre eigentlich mein Hauptargument, weil ich finde, auf dieser charakterlichen Ebene oder auf dieser Charakterebene, wie die Figuren zueinander stehen, habt ihr beide super argumentiert. Ich fand es beide sehr interessant und spannend, würde sofort gucken. Ja. Bei Thomas wäre ich einfach nur ein bisschen mehr gespannt darauf, diese Welt zu sehen, diese 70er Jahre, die aber nicht nach 70er aussehen.
Das stimmt, ja, das sehe ich auch ähnlich. Also ich fand zum Beispiel den Anfangspitch, diese kleinen Männer, die aus dem Fernseher kommen, ja, was so machen. Ich musste gerade zum Beispiel, da musste ich sofort an die Waldgeister aus Prinzessin Mononoke denken. Diese kleinen,
ja, das stimmt,
Wesen,
ja,
die eine Absurdität in sich tragen.
Und hier aber Charlie und die Schokoladenfabrik.
Ja, genau.
Die
auch,
ne?
Oh, zum Beispiel,
ja,
auch,
die,
ja,
waren
auf
auch
jeden Fall
gruselig.
Ich glaube,
ja,
deshalb geht für mich der Ehrenpunkt,
oh,
an Thomas.
So lieb.
Aber es ist, ich
also,
finde es echt
dann,
schwierig.
Dann reden wir nochmal drüber, wenn ihr alle Giglauf gelesen habt.
Mein Buch müsst ihr auch lesen. Lest die Gelehrtenrepublik.
Willkommen im Buchpodcast.
Willkommen beim literarischen Quatsch.
Das literarische. Stimmt, wir sind ja auch vier. Ja. Wer musste nachzählen? Ich.
Oh. Wer musste auch nachzählen?
Ach nö, Leute.
Ich dachte ja, mit Geeklauf hole ich das Ding nach Hause.
Naja, damit, Thomas, hast du noch einen Ehrenpunkt bekommen.
Yay.
Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn du mir als Zweitjuror jetzt zur Seite stehst.
Ich war schon voll.
Blitzfragerunde.
Oh Gott, da bin ich.
Hört das Knistern quasi.
Ja, Anne, du bist da voll im Thema bei aktuellen Sachen.
Fußball!
Nee, nicht Fußball.
Genau, wir kommen
ja voll über Fußball geschert.
Also für alle Zuhörer, die es noch nicht wissen, meine beiden Kontrahenten, nicht meine Kontrahenten, meine beiden,
merkt da was, ne?
Anne der Ton und Robert haben es in die Blitzfragerunde geschafft. In dieser Blitzfragerunde werden ihnen Fragen entgegengeworfen, die sie nicht vorbereiten konnten. Und sie haben nur die Chance, in zwei Runden zu argumentieren. Einmal 20 Sekunden und dann 10 Sekunden. Ich werde die Frage stellen. Der als erstes antwortet, darf auch als erstes spielen, beziehungsweise muss als erstes spielen. Ihr habt so viel Zeit, wie ihr wollt, um eure Antworten vorzubereiten. Erst wenn ihr lossprecht, geht die Zeit los. Das sind die Regeln.
Ich kann sowas ganz schlecht.
Ich bin auch, jetzt schon super aufgeregt. Ich habe das letzte Mal auch total versagt dabei. Also das letzte Mal.
Oh, das wird spannend.
Und die erste Frage lautet.
Hilfe!
Fangen Sie gerne so an. Stellt euch vor, ihr wollt einen Abend damit verbringen, dass ihr euch die Filmografie eines gesamten Regisseurs anguckt, ja? Und ihr habt die Wahl. Wollt ihr lieber alle Filme von M. Night Shyamalan oder von den Wachowskis gucken?
Oh mein Gott!
Oh mein Gott.
Nee, toll, jetzt haben sie
beide schon geredet. Ich nehme die Wachowskis.
Ah, ich wollte eh schon mal.
Anne hat die Wachowskis. Schreib's mal kurz auf. Thomas hat
Robert.
Entschuldigung.
Willst du das machen?
Um Gottes Willen, nein, das durfte ich schon.
Und alles fängt an, wenn sie anfangen möchten.
Ach ja, ich darf jetzt noch nachdenken. Das ist neu. Oh Gott, Entschuldigung, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Gut. Ich beginne. Gibst du mir ein Zeichen?
Du kannst, wenn du anfängst,
geht's los. Dann geht die Zeit los. Okay, gut. Warum möchte ich lieber die Wachowskis anschauen? Und zwar möchte ich die Wachowskis anschauen, weil es gibt sehr gute, krasse, herausragende Werke von ihnen, aber auch welche, die nicht ganz so gut sind. Und die bringen mir einfach Entspannung. Zum Beispiel dieser eine Film, richtig gut. Nein, aber es ist einfach ein Potpourri an Möglichkeiten, abgefahrenes Zeug und genau.
Robert?
Ja, auch ebenfalls viele Höhen und Tiefen, aber ich finde, Sixth Sense ist einer der besten Filme des damaligen, ich würde fast schon sagen Jahrzehnts, mit dem Twist, hat sehr viele Filme beeinflusst. Unbreakable war noch richtig cool. Ich kann sowas wie The Happening super gut als Trash-Komödie gucken. Ich habe selten bei einem Film so gelacht wie bei diesem dämlichen Film. Das heißt, auch nochmal ein Vor- und er hat ein Comeback mit dem letzten Film gestartet. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, ich habe den noch nicht gesehen.
Robert hat ihn noch nicht gesehen und Anne hat 10 Sekunden.
Ja, Sci-Fi, cool, Regisseurin, super, man muss die unterstützen.
Robert?
Ja, Wachowskis ist für mich Matrix, aber nicht wirklich viel mehr. Ich finde, dass das scheinbar trotz der richtig beschissenen Filme trotzdem noch ein paar richtig coole am Start hat, wie eben Unbreakable, Happening, auch The Village fand ich auch wirklich noch gut. Dann ging es allerdings bergab.
Ja, ich glaube, für mich ist die Runde klar. Ich frage in Richtung Thomas.
Natürlich für mich, Anne. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, Scherz.
Ich gehe d'accord mit dir, Henning.
Wir geben alle dann.
Das hätte mich jetzt überrascht.
Der Punkt geht an Robert.
Ich gebe Robert auch den Punkt.
Das lag vor allem daran, er hat auch in der zweiten Runde gegen die Wachowskis noch ausgeholt. Du bist bei den Wachowskis geblieben.
Ach, Blackout.
Ein bisschen mehr aufzeigen. Naja, gut. Aber
das sind beide nicht gut, das
Name-Dropping. Halt,
ich bin halt dann echt so unter Spannung.
Ich meine jetzt die Regisseure, die wir jetzt hatten.
Nee, aber ich finde es halt krass.
Aber deswegen machen wir weiter. Ich weiß nicht, ich beziehe mich auf einen Film, der gerade im Kino läuft. Ich weiß nicht, ob ihr ihn geguckt habt.
Ich glaube nicht.
Ich gehe mal nicht davon aus. Aber er ist am Boxoffice gar nicht so schlecht angekommen. Und zwar heißt er Boss Baby. Oh und es geht um ein Baby, das ein Boss ist. Und deshalb ist meine Frage an euch, welches ist das beste Baby in einem Film?
Hör mal, wer da jetzt spricht. Hör mal, wer da spricht.
Oh fuck.
Wollte ich sagen.
Geht auch Serie?
Nein.
Das habe ich schon mega gesagt.
Irgendwann muss ich den Timer einleiten, Robert.
Aber ich dachte,
du musst jetzt noch deine Antwort geben.
Ach so, ich dachte, Anne fängt an. Also nee. Ich muss erstmal
nein,
anfangen.
Wir warten auf
oh
deine
Gott,
Antwort.
Nein, ich überlege gerade, mir fällt überhaupt kein Baby im Film.
Es gibt noch ein Baby in einem Film.
Ja, mir fällt jetzt gerade bei Matrix das Baby in dieser Öllache ein. Das ist das einzige Baby, was mir gerade einfällt.
Möchtest du das
nein,
Baby
ist das Ihre letzte Antwort?
Nein, das ist mega, das ist mega. Moment, muss es ein Menschenbaby sein?
Nein, es muss ein Baby sein.
Oh, verdammt.
Ja, dann nehme ich das Alien-Baby aus Alien 3. Ja, mir fällt ganz ein, was soll ich machen?
Alles klar, Alien-Baby aus Alien 3.
Wait, what?
Ist doch ein Baby, oder? Kann man das
ja,
so sagen?
Ja, ja, ich meine, es kommt aus irgendjemandem raus und das ist klein und es wird später größer.
Das ist eine reine Verzweiflungsantwort.
Ich fang an. So. Guck mal, wer da spricht. Super innovativ. Wir sehen einen Film komplett aus der Sicht eines Babys, aber natürlich mit erwachsenen Gedanken. Das ist hammerwitzig. Du hast diesen Twister drin. Genau, du hörst, man stellt sich einfach so schön vor, wie Babys denken, sprechen würden, wenn sie das machen würden. Das wird super witzig. Genau.
Und Robert.
Es ist offensichtlich nicht super witzig, sondern super gruselig, dass man sieht, dass ein Alien überhaupt auch mal eine Art Baby war und irgendwo rauskraucht und da schon anfängt, was war das, ein kleiner Hund oder sind auch so, fand ich super creepy und ist glaube ich auch unvergleichlich. Ich habe noch nie einen Predator oder so ein Baby gesehen, aber bei Alien sieht man es so und das ist genauso creepy wie erwachsen.
Genau, und demnach halt überhaupt kein Unterschied dazu, dass es überhaupt ein erwachsenes Alien ist. Also es ist einfach nur eine kleinere Ausgabe des anderen Aliens und es ist kein Baby. Genau, dagegen bei, guck mal, wer da spricht, ist das anders.
Labert es genauso wie die Erwachsenen, verfügt über genau die gleiche Sprache und die gleichen Begriffe. Und ich finde, beim Alien ist einfach dieses Creepy-Ding, dass überhaupt ein Baby was mit was Unschuldigem verbindet, dann plötzlich mit was ganz Krassem da.
Ja, aber die Pflanzen müssen wir vorpflanzen.
Oh mein Gott.
Robert hat ganz schön am Ende nochmal aufgeholt. Thomas.
Robert. Robert, die letzte Argumentation.
Nein!
Ich fand's schwierig. Also,
ich fand's auch super schwer, aber die erste definitiv, aber die zweite eher Robert. Ich tue mich da echt schwer.
Die erste Runde ging auch gar nicht an. Achso, du meinst die erste Frage.
Jetzt
Runde,
okay. Bei den, ja, genau. Ja. Also, können wir das bitte ausmachen, wenn
ich die möchte auch so gehen. Sagen, dass Anne ein einfacheres Beispiel hat.
Und er hätte es auch genommen, das möchte ich auch dazu sagen.
So, aber ich möchte auch noch meine Wertung abgeben. Mhm. Schön, dass ihr das alle macht. Also, ich fand, die erste Runde ging auf jeden Fall an Anne. Anne hatte den Vorteil, dass sie die Welt eines Babys darstellen konnte, dass wir die ganze Sichtweise eines Babys haben, während Robert genau, was Anne auch aufgezeigt hat, einfach nur ein Monster in klein, was genauso ist wie das Monster in groß.
Was aber das Schockierende ist.
Ja, gut, wir sind aber raus aus den Speedruns. So. Robert hat hingegen quasi die Perspektive des Kindes dann einfach damit gleichgestellt, dass es wie ein Erwachsener denkt und so.
Die zweite Argumentation war wirklich saugut.
Ja. Aber wir können uns da besser reinfühlen. Ich darf nicht mehr argumentieren.
Darum geht's doch gar nicht.
Für mich persönlich, glaube ich, mich dagegen drunter stellen. Für mich hat die erste Runde bei Anne wirklich stärker gewogen, dass wir dieses Besondere aus der Sicht eines Babys sehen. In Guck mal, wer da spricht.
Ja. Ich muss auch zugeben,
schade, dass keiner auf die Synchronarbeit von Thomas Gottschalk eingegangen ist als Baby.
Nee, aber ich muss auch sagen, das war ein viel ergiebigeres Beispiel, was aber natürlich auch deine Leistung ist, weil es ist ja dein Beispiel, was dir eingefallen ist.
Und damit
okay, wenn wir die Beispielwahl mit, dann...
Ja, ich habe ja selber natürlich gesagt, ich hätte es auch genommen, aber du hast es zuerst gesagt.
Geht die Runde an Anne und wir haben einen Ausgleich von 3-3.
Mein Gott, macht ihr das spannend.
Wir haben mal wieder eine Frage zugeschickt bekommen, und zwar ist die diesmal von einem anderen Filmpodcast, von dem Kompendium des Unbehagens.
Ich fühle mich auch unbehaglich.
Das Kompendium des Unbehagens hat gefragt... Welche ist die beste Filmrolle von Sylvester Stallone außer Rambo oder Rocky?
Ich wüsste was.
Namen sind Schall und Rauch.
Also ihr könnt auch den Film sagen, der beste Film.
Ich tappe Busenbe.
Möchtest du das einloggen?
Ja, bitte. Nein, keine Ahnung. Mir fällt gerade echt nichts ein. Ich versuche gerade in meinem Gehirn Wikipedia zu forschen, was es da überhaupt gibt.
Hirnipedia.
Ja, dann sag ich jetzt einfach mal Tango und Cash.
Das ist wenigstens ein Film. Mir fällt einfach wirklich de facto gerade keiner ein.
Tango und Cash bei Robert. Anne, soll ich einen 10-sekündigen Countdown einzuleiten?
Nee, also ich glaube, mir fällt keiner ein. Du kannst mir jetzt random einen googeln und ich kann damit argumentieren, aber sonst fällt mir nichts ein.
Das steht nicht zur Debatte.
Kann ich noch einen anderen sagen?
Dann kannst
Ich muss die Runde aufgeben.
Ja, damit geht der Punkt an.
Ich wollte noch was dazu sagen.
Ja. Rhinestone.
Mir ist gerade noch Copland eingefallen, weil das so eine Charakterrolle war, wofür er damals ja sehr gelobt wurde, ne, bei Copland. Aber Tango und Cash ist halt so eine Body-Action-Komödie im Stil von Red Heat und so, wo er mit Kurt Russell zusammen halt so diese, ich weiß, der Film ist nicht wirklich gut, aber
Sylvester Stallone jetzt sehr traurig wäre, dass mir einfach nichts außer diese beiden Außersachen eingefallen ist.
Ja, ich glaube, er würde
lieber Sylvester, I'm very sorry.
Aber hat er in den letzten Jahren außer Expendables und Shootout eigentlich noch irgendwas Nennenswertes gemacht? So. Also, du hättest natürlich Expendables nennen können, aber der wäre sehr schwer zu verteidigen gewesen, finde ich.
Bin ich, wie gesagt, gerade, ich war gerade im super Blackout.
Aber wir haben ja noch ein paar Blitzfragerunden. Robert die jetzt gewinnen, hat er das Spiel für sich.
Okay.
Also hau rein, ja. Ihr wisst ja, ihr habt es mitbekommen, wir hatten neulich den 1. April, einen Tag, in dem Humoristen und Witzemacher so richtig aus sich rauskommen, weil sie mal so ein klein machen können. Deshalb meine Frage, welche ist die unwitzigste Filmkomödie aller Zeiten?
Oh Mann.
Ja, okay, also ich würde jetzt irgendeine mit Til Schweiger nennen, weil er einfach nicht witzig ist.
Das ist
kein Ohrhasen.
Kein Ohrhasen bei Robert.
Zwei Ohrküken.
Oh. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh. Ich habe die beide nicht, also ich habe die schon gesehen, aber nicht durch.
Okay. Robert fängt an mit kein Ohrhasen, wenn er möchte.
Also erstmal fängt es an, ich habe die schon gesehen, aber nicht ganz, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil ich eben nicht gedacht habe, Til Schweiger hält sich selber für witzig, hält die Geschichten für witzig, es ist immer dieser typische deutsche, biedere Humor, also die schlechte Form von deutschem Humor, und er ist einfach unglaublich unlustig.
Okay.
Kannst du das Gleiche sagen?
Ja, ich stimme Robert da komplett zu, nur bei mir ist es noch unlustiger, weil es die Fortsetzung ist. Wir haben den gleichen Scheiß mit Tiger, seiner Tochter, schon wieder, nur eben als zweiter Teil einer Fortsetzung, die dadurch, dass es eine Fortsetzung ist, noch unlustiger wird.
Und Robert?
Ja, ich meine, es ist halt das Gleiche. Du hast dich jetzt an meinem Beispiel aufgehangen, so, und es wird weder lustiger noch unlustiger. Wie du schon sagst, es ist der gleiche Scheiß, aber das macht für mich es jetzt nicht besser oder schlechter. Ne? Das ist einfach das Gleiche.
Mein einziges Argument, was ich dazu sage, aber jetzt gibt es zwei davon. Zwei Filme.
Und deswegen ist das Erlebnis unlustiger. Okay.
Ja, Thomas?
Das ist aber eine geile Runde.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, gekannt gespielt von Anne.
Durchaus, aber ich würde bei sowas dann eher zum Original tendieren.
Das Original, ja gut, aber dann hätte Robert das sagen müssen. Dann hätte Robert sagen müssen, das Original ist schlimmer, weil es den Scheiß angefangen hat. Hat er nicht gesagt. Anne
ich
hatte
gesagt,
aber
das
Argument,
aber
die haben es nochmal gemacht.
Wenn wir aber wieder die Wahl mit reinnehmen, dann...
Ist doch super kreativ. Gesagt, habt alle gelacht.
Das ist nicht weder besser noch schlechter.
Bei dem anderen hat die Wahl mit reingezählt.
Also nee, das habe ich nicht gesagt. Das wurde von außen gesagt. Das hat Robert gesagt. Ist so. Ich fand, Anne hat es gut gespielt. Sie hat einfach gesagt, ja, das ist alles schon Mist. Aber meint es doch mehr Mist, weil sie haben es nochmal gemacht. Und keiner will das nochmal.
Aber ich bin als einziger in die Argumente bei dem Film direkt reingegangen, warum der eigentlich nicht witzig ist.
Und deshalb geht die Runde einfach an Anne, weil sie einfach gut gespielt hat.
Weil ich sonst jetzt schon gewonnen hätte.
Ja, und weil es super witzig ist, musst du selber zugeben. Du hast gelacht, als ich zwei Filme
ja,
gesagt habe.
Ich muss doch hier kämpfen, Mensch.
Ihr hattet eine ganze Welt von Adam Sandler Komödien vor euch und keinem fällt was ein. Leute.
Was ist mit
ja,
vorne
nochmal? Verdrängt und Anne offensichtlich auch. Adam Sandler verdrängt man.
Ja,
auch, gibt es so der heißen Til Schweiger verdrängt man nicht. Das ist auch nicht
gut. Mhm. Okay, überleg mal, was du da sagst.
Robert, jetzt Fokus. Guck mal.
Wir
wer gewinnt?
Zur finalen
aufregend.
Runde.
Okay.
Zur alles entscheidenden Runde. Okay.
Oh Gott, so knapp.
Stellt euch mal vor eurem inneren Auge, es kommt eine Zauberfee vorbei und gewährt euch den Wunsch, dass ihr in einen Disney-Film-Charakter verwandeln werden könntet. Welchen würdet ihr wählen?
Oh Gott.
Euer Ernst?
Ja, das wollte ich gar nicht. Ich muss das ganze Repertoire jetzt erstmal abspielen. Wir haben ja Zeit.
Du guckst jetzt so komisch. Ich weiß, das ist schwer.
Was denn? Wir können doch erstmal überlegen.
Genau, erstmal überlegen. Was ist denn überhaupt alles von Disney?
Die sechste Folge von Cinematic Smash Brothers. Du hast 7 Stunden lang.
Also, irgendwann muss ich dann schon mal einen kleinen Countdown einleiten. Ja,
Moment,
ja.
Das ist halt voll der Druck jetzt hier.
Gib ihn noch einen.
Ich möchte Belle aus Die Schöne und das Biest sein.
Okay, Anne ist Belle. Robert, du bekommst von mir 20 Sekunden.
Ich möchte das Master Control Programm von Tron sein.
Master Control.
Das ist lustig.
Master Control, bitte.
Heißt du Master Control Program? Heißt das Program?
MCP, ja.
Ja. Genau.
Und Anne fängt an, wenn sie anfangen möchte.
Warum möchte ich Belle aus Die Schöne und das Biest sein? Die Grundvoraussetzungen sind gut. Ich bin gebildet und habe irgendwie was drauf und irgendwie bin auch irgendwie, mag so meine ganzen Stereotypen, mein Umfeld nicht so gern. Aber wenn ich Belle wäre, würde ich alles natürlich viel besser machen und ich würde irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Stereotypen, blöden Disney-Sachen weglassen und meinen Riesenfez mit dem super steamy Biest auf dem Schloss haben. Oh mein Gott, habe ich das wirklich gesagt? Ich glaube, ja, verdammt.
Ich fürchte auch.
Das ist mir alles zu weltlich. Ich möchte das Master Control Programm, sondern erstmal die Welt innerhalb eines Computers zu sehen. Aus der Sicht des Master Control Programms. Und da spielt gleich unsere KI-Thematik mit rein. Ich möchte auch sehen, wie es ist, ein Programm zu sein, so aus der menschlichen Perspektive. Wo ist der Unterschied? Und dann hat diese Welt natürlich auch noch was Optisches. Das ist nicht nur, dass ich in einem Computer drinne bin, sondern es hat ja auch dieses technoide Ästhetische.
Und Anne darf zurückschlagen.
Muss ich sofort zurückschlagen? Ja, ne?
Fang an, wann du anfängst.
Okay, ach, der stimmt. Ich habe dir aufmerksam zugehört, wie man merkt.
Sind das schon Antworten?
Nein, klar. Kommt gleich.
Thomas, was wärst du gewesen eigentlich?
Gaston.
Ist das aus?
Oh,
das aus Die Schöne und das Biest.
Ja. He's kind of racist, mein Schwan. nicht nein, ich bin das so. Okay, gut. Nein, doch nicht gut.
Ach,
also komm gleich. Ich glaube, ich wäre, ist auch gar nicht so leicht.
Ich bin so aufgeregt.
Ich hätte irgendwie Lust, irgendwas aus Monster AG zu sein, ein Monster, weil ich das witzig finden würde, Leute entweder Witzen zu erzählen oder erschrecken zu müssen, um mein Geld zu verdienen. Das wäre ein cooler Job, Hätte ich Bock drauf.
Das lila Bogen-Fluschel-Ding.
Irgendwie sowas, hätte ich auch
Lust. Okay, ich fange mal halt an.
Kennst du den großen Blöden?
Ich glaube, dass es mir nicht nur reichen würde, einfach ein Computerprogramm zu sein, um zu erfahren, wie das ist. Das fände ich ein bisschen langweilig. Wie gesagt, Bell wird auf jeden Fall die Welt ordentlich aufrollen und ich kann super gut singen.
Das heißt nur, du jetzt oder Bell?
Also Bell kann ich beides tatsächlich.
Was heißt nur ein Computerprogramm? Ich kann Laserdisc-Duelle inszenieren und futuristische Motorradrennen und ich kann Jeff Bridges im Neonanzug sehen.
Oh.
Ja.
Begegnen.
Ich hab, aber Pixar, darf man Monster G sagen? Weil du hast gerade gesagt, das ist ja Pixar, ne?
Ja gut, aber ich bin ja auch nicht dabei.
Ich lenke nur ab.
Aber ist das jetzt, sind die nicht alle mit übergegangen in den Disney-Fundus?
Ja, aber das ist Pixar, ne? Pixar und Disney Animationsmonster.
Ja gut, dann wäre ich sogar ausgeschieden mit meiner Antwort.
Ich würde erst Freude von allen
stehen. Glück sind wir raus.
Aber wir können ja da auch gleich danach.
Oh Gott, ich fand das sehr, sehr schwer. Ich fand Roberts erste Runde, glaube ich, stärker. Anne hatte aber zumindest in der zweiten Runde ist sie auf Robert überhaupt eingegangen und hat ihn kritisiert, während Robert komplett einfach nur beim MCP geblieben
ist. Nö, ich habe gesagt, das ist mir alles zu weltlich, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, und ich habe gesagt, ich bin nicht nur ein Computerprogramm in der zweiten Runde, sondern ich kann das und das machen. Und
ich kann gut singen.
Ich frage Thomas.
Ich bin bei Robert. Erste.
Aber er wäre auch Gaston.
Hey. Spiel nicht mit rein.
5 Dutzend Eier am Tag. Nom, 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 nom.
Ja, die erste Runde war schon wesentlich stärker. Vor allem dieses, ich kann als Mensch mal versuchen, ein Computerprogramm nachzuvollziehen. Ja. Ich glaube, da gebe ich dir recht. Und
dann hat das halt auch noch mal kommuniziert mit der Weltlichkeit.
Ja, und
das
deshalb geht der letzte und finale Punkt an Robert.
Ich hätte dir auch den Punkt gegeben.
Weil, auch.
Ja.
Wir sind ja alles hier.
Ich muss aufhören, bei Disney immer nur an Disney zu denken, aber ich habe mich zu sehr mit diesen blöden Neckern.
Ja, aber das war das Problem. Ich habe deswegen, Tron ist mir auch super spät eingefallen.
Aber es ist dir eingefallen.
Das war jetzt von Disney, was eigentlich nicht Disney-typisch ist.
Weil, ja.
Ich würde erstmal Donald Duck sagen und
so. Was ist dann nicht Disney-typisch so verkehrt, ne? Ich meine, typisch Disney-Sachen geben ja.
Mein erster
massenhaft.
Impuls war, sag Simba, und dann, aber warum? Sein Vater stirbt. Gleich König sein. Neo nimmer tu dies, okay.
Naja, egal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über diese Runde.
Ich bin nicht Letzte geworden. Entschuldigung, das muss ich jetzt mal singen, weil ich sonst mal Letzte
bin. Ja, wow, rub it in.
Mal nicht Letzte geworden. Aber ich freue mich auf jeden Fall über diese Runde.
Ich roll das Pferd von hinten auf.
Ich grüße nochmal alle da draußen, die zugehört
das
haben.
Fällt.
Ich bedanke mich bei allen. Ich bedanke mich bei meinem Kandidaten, Anne. Wo findet man dich eigentlich, wenn man dich nicht hier hört?
Mich findet man auf Twitter unter @animation. Ja, sonst mache ich Sachen mit Serien und Sachen mit Basteln und Zeug und so.
Basteln?
Nein. Okay.
Das mache ich aber.
Okay. Und auf Twitter findet man mich unter @theevilkohl mit einem Z am Anfang und der böse Kohl.
Und dich, Robert?
Ich glaube, unter der Berater, ich habe meinen Twitter-Namen vergessen, weil ich da nicht...
Glaube ich auch.
Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei allen meinen Gästen. Ich bedanke mich bei meinen Zuhörern. Wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne bei Patreon oder bei iTunes machen. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Ich bedanke mich aber ganz besonders bei dieser Ausgabe bei meinem quasi Privatkomponisten Albrecht Schumann, der nicht nur das Intro, sondern auch diese fetzigen Tunes, die ich hier so...
Tight Beats, yo!
Genau, eingespielt habe, komponiert hat. Und dann... Deshalb gibt es jetzt noch zum Abschied etwas Besonderes. Und zwar hat Albrecht Schumann gerade sein erstes Musikvideo veröffentlicht. Er macht gerade eine Platte, in der er versucht, bestehende, bekannte Kinderlieder aufwendig neu musikalisch auszugestalten. Und deshalb bekommen jetzt alle Zuhörer als Outro von Albrecht Schumann Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht, guten Abend, guten Morgen.